Ja, aber die Erkenntnis, da du gerade hinterher hechelst, das ist keine neue. Also kein Geld haben ist immer scheiße.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Du hast mich gemutet, wie immer, wenn du nicht weiter weißt.
Nein, habe ich. Nein, das habe ich nicht.
Wie immer, wenn du nicht weiter weißt.
Wunderschönen guten Morgen,
guten
Mike.
Guten Morgen, mein Guter. Na, wie sieht's aus?
Sonnig. Es ist sonnig. Das passt zwar nicht zur Weltlage, aber
kalt,
es lässt
kalt
einen vielleicht
und sonnig. Kalt und sonnig. Für manche ist es schon sonnig. Für manche ist es the dawn of a new age. Auf jeden Fall.
Unbestritten.
Naja, siehst du.
Unbestritten. Und für manche geht da dadurch jetzt die Sonne auf. Das stimmt schon. Mhm. Ja.
Ja, ja. Morgenröte und so weiter. Ne? Ist ja auch eine rechte Bezeichnung in Griechenland. Goldene Morgenröte heißen die, glaube ich.
War das nicht auch irgendwie so eine Sekte oder so?
Hm, keine Ahnung.
Schöne ja, der hermetische, genau, dieser Geheimgesellschaft.
Ah, okay.
Hermetic Order of the Golden Dawn, ja.
Geheimbündeleien seit jeher ein großes Männermetier.
Aber warum? Das ist eine sehr gute Frage. Also warum sind Männer so anfällig dafür, sich für Geheimbünde und irgendwelche Sekten und Kulte und sowas zu interessieren und sich da zusammenzuschließen?
Also kennst du bestimmt noch die großartige Hip-Hop-Band Dead Press? Die haben eine schöne Textzeile: Everybody tries to be something better than anybody. Irgendwie, das fasst aber ganz gut zusammen. Ne? Also Konspiration und Zusammenarbeit, das ist ja auch eine der Triebkraft menschlicher Kultur und Evolution insgesamt. Ne? Also, dass Evolution immer nur auf Verbesserung und Auslese basiert, das hat auch damit zu tun, dass Organismen und Lebewesen sich konspirieren und zusammenarbeiten, um voranzukommen. Das ist nicht von mir, also, das ist von Wissenschaftlern zu formulieren. Habe ich mal in irgendeinem Buch gelesen.
Also sprich, das ist auch nur eine andere Form der Verbesserung der eigenen Stellung.
Genau.
Also es ist einfach nur ein Werkzeug sozusagen und ja,
das
leuchtet
und das ein. Ist ein großer, das ist ein großer Denkfehler, dass ja dieses Survival of the Fittest im Deutschen immer als das Überleben des Stärkeren übersetzt wird, aber es ist das Überleben des Angepasstesten. Ne? Und diese Anpassung kann eben auch in Konspiration bestehen, indem man Fähigkeiten zusammenführt und diesen Effekt nutzt, dass der Gesamtorganismus mehr zu leisten imstande ist als die reine Summe seiner Einzelteile. Ne?
Ja, ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, dass es vielleicht auch irgendwo an dem Look and Feel liegt, ne? Also dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen ein Sexappeal hat, das Männer anzieht. Aber
auch,
ich glaube, am Ende ist das, was da drunter liegt, wirklich genau das. Ja, stimmt, Mike.
Also der Grund, spannend. Der Grundinstinkt. Ansonsten ist es natürlich, dass man halt Access, wie man in den USA sagt, ne, ist ja da ein ganz großes Stichwort, Zugang hat, Geheimbündeleien. Und ob das dann die Freimaurer, die Schlaraffen oder was weiß ich, irgendwelche Idioten im Schützen- oder Golfclub
oder
nicht Idioten im Schützen-
in Potsdam
und Golfclub
ist.
Sind ja nicht alles Idioten, will ich damit nicht sagen, aber verstehst, was ich meine. Ne?
Ja, ganz im Gegenteil, sind ja gerade deswegen keine Idioten, weil sie ja offensichtlich wissen, dass sie sich lang machen müssen, um voranzukommen. So, ne, aus rein egoistischen Gründen treffen sie sich, setzen sich zusammen, um für ihr eigenes Vorankommen.
Das ist so, also ist ja auch, keine Ahnung, ne, das ist ja auch aus mehreren Strafverfahren bekannt, zum Beispiel in mehreren Rockerbanden gibt es etliche führende Mitglieder, die nicht mal einen Motorradführerschein haben, ne?
Skandalös.
Genauso stapeln sich die lausigen, lausigen Handicaps in den Golfclubs. Aber da geht es auch weniger um das Spielen, genauso beim Tennis.
Ja, das war wie bei mir, dass ich mich als Nicht-Musiker in die Backstages der Metal-Festivals geschlichen habe, indem ich mit einer Kamera rumgefädelt habe, um Teilhabe zu signalisieren.
Genau, also ja, hättest auch Bassist werden können, das würde das Beispiel dann ein bisschen...
Ich glaube, es reicht noch nicht mal dazu, Mike. Es reicht noch nicht mal dazu.
Naja.
Ja, aber gleich mit dem spannenden Thema eingestiegen. So, ja, ne? Also absolut. Da muss ich doch gleich an, an die Brandmauer denken, den Linnemann und andere Persönlichkeiten, die konspirativ schon daran arbeiten, die CDU in eine andere Ära zu führen, den Golden Dawn der CDU. ja, fantastisch, sind wir direkt rein. Also, Mike, hast du eine Wahlsendung geguckt? Wir haben uns ja jetzt ein paar Tage nicht gesehen, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt waren, Wahlsendungen zu gucken, Friedrich Merz zuzuhören. Was hast du erlebt? Wie sind deine
Gefühle? Ja, deshalb erstmal sorry, dass eine Woche der Podcast ausgefallen ist, aber wir waren ja wirklich zugeschissen mit Terminen, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf. Ich habe keine einzige dieser Sendungen gesehen, ich habe das wirklich nur so im Nachfrühstücken in den sozialen Medien, so Snippets bei, was weiß ich, ne, bei Account von der Tagesschau oder bei irgendwelchen Satire-Seiten so gesehen. Hat mich auch wirklich nicht interessiert. Also du sagst mir doch jetzt nicht, dass ich da was verpasst habe, oder?
Nein, ganz im Gegenteil eigentlich. Ich musste aus professionellen Gründen bei einer dieser Sendungen dabei sein, bei der Wahlarena.
Ach, okay. Also warst du... wie soll ich sagen, die haben ja da immer so einen Aspekt, der das unbekannte Land des Internets und der Halbjugendlichen abfischt. Und da tauchen dann solche Leute wie du auf, die da der Leser, der Schamane sind, die Übersetzungsleistung für das lineare Fernsehpublikum bereitstellt. Das war jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint.
Nee, das ist schon sehr korrekt. Tatsächlich wurde das im sogenannten Tagesschau Together im Internet gestreamt, auf YouTube, Instagram und auf Twitch. Und da dann sozusagen im Vorfeld schon drüber gesprochen und im Nachgang noch ein bisschen drüber gesprochen. Währenddessen hatte man eigentlich die Fresse zu halten, was sehr untypisch ist für Twitch, ne, wo du ja normalerweise immer direkt alle 10 Sekunden reingehst und irgendwelche belanglosen Floskeln da lässt. Ich durfte leider keine belanglosen Floskeln da lassen, obwohl es an manchen Stellen echt notwendig gewesen wäre.
Da hast du die Hälfte der Zeit mit auf die Lippe beißen verbracht, das kann ich mir richtig vorstellen. Also,
du musst dir das so vorstellen, man sitzt dann halt in einem öffentlich-rechtlichen Kontext und es waren auch nur öffentlich-rechtliche Menschen in dieser Runde dabei. Ja. Also da kann ich dann auch mir vorstellen, dass dann der Kritiker von außen sagt, boah, also ganz ehrlich, die schwimmen alle nur in der eigenen Suppe, hier sind wohl keine anderen Meinungen zugelassen oder was. Die haben genauso ein Stream-Together-Geschichte hatten sie schon zum Kanzlerduell, da waren im Grunde auch nur öffentlich-rechtlich beauftragte Creator am Start. Also das kann schon ein gewisses Geschmäckle haben, das verstehe ich. Was ich allerdings sehr interessant fand, waren nun ja wirklich Journalisten und Journalistinnen, Kolleginnen, so rum, die alle eben in diesem Kontext professionell arbeiten und ich. So, ich glaube, ich werde nie wieder zu so einer Veranstaltung eingeladen, Mike, denn es gab diesen einen Moment, wo ich dann so meinte, naja, wir haben ja jetzt ein bisschen das Problem mit der Auswahl der Personen für so eine Wahlarena oder eben für das Publikum in Studios, das ist ja hart kritisiert worden. Wie machen wir das in Zukunft? Und da wurde dann so ein bisschen Reasoning betrieben, ne? Wie wurde das hier gemacht und wieso ist das jetzt besser als beim letzten Mal? Das Problem ist ja, dass die Leute, die sich dafür interessieren und sich dort bewerben,
du meinst also die Publikumszusammensetzung jetzt?
Das Publikum, weil es gibt ja in rechten Kreisen, reicht das ja schon, um jede Diskussion zu delegitimieren, wenn jemand bei der falschen Sache geklatscht hat. Ja. Dann sind es ja alles nur linke Aktivisten und damit ist quasi alles, was passiert ist, ist gar nicht passiert.
Ja, also
es ist ja immer so das ist ja dieser Joker, Alice Weidel sagt, ich wurde unterbrochen, sofort die gesamte Diskussion delegitimiert. Ja, völlig egal. Ja, also auf dem Niveau läuft das ja. Und klar, Leute, die sich da freiwillig bewerben, die werden schon ein spezifischeres Interesse an Politik haben. Und dann meinte ich so, naja, pass auf, dann lass doch einfach zur nächsten Bundestagswahl einfach, bevor das losgeht, einfach random Leute kidnappen und dann einfach zusammentreiben, immer wieder, wenn so eine Veranstaltung ist. Mike, du musst dir das vorstellen. Alle Gesichter totenstill, ja, blass, Man musste sich distanzieren von diesem Witz. Also es war wirklich so von wegen, das kann der jetzt nicht gesagt haben, oh Gott, hier brennt bestimmt gleich wieder alles. So nach dem Motto. Und dann war später so der Moment, wo sie den Backstage gezeigt haben und hier ist Friedrich Merz und so da drin. Und ich dachte so, ja, es ist schon lustig, sieht aus wie Gummizellen, die ihr hier aufgebaut habt. So, also ich glaube, das war das erste und das letzte Mal, dass ich in so einem Kontext
ehrlich, also wenn für sowas kein Platz ist, dann willst du das ja auch nicht wirklich. Die können ja nicht jemand aus dem Twitch- und Selfmade-Universum einladen und dann sich über die Kultur beschweren. Ne? Das ist ja einfach nur, um die eigene Maske dann nochmal zu zeigen, anhand des, wie soll man sagen, des, des Abweichlertums. Ne? Das,
Ich glaube schon, dass die, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die sich nicht bewusst sind, dass diese Art der Inhaltsvermittlung eben immer noch viel zu steif für das Internet ist, dass dieser Betreiber, also das ist immer...
Das ist so mausetot, ja. Das ist so mausetot und das ist ja auch das riesengroße Problem. Natürlich bedenkt man da Sachen nicht, ne? Wenn man Leute ins Studio treiben würde. Ich meine, wenn da Olaf Scholz oder irgendwas steht, da ist jeder, der da sitzt, vom Sicherheitsdienst Hintergrund durchleuchtet und was weiß ich, ne? Die lädt man ja sonst nicht ein, solche Leute. Das ist schon klar. Also dieses Nicht-Wissen, was passiert, das ist für lineare Live-Sendungen, ist das natürlich der komplette Horror, ne? Und das geht dann natürlich bis hoch zum Intendanten, der sich dann wieder politisch für irgendwas rechtfertigen muss, wenn da irgendeine Scheiße passiert ist. Stell dir mal vor, da steht einer auf und brüllt Heil Hitler. Ne? In einer Live-Sendung willst du das dann mit 10 Sekunden Versatz und einer sitzt die ganze Zeit vorm roten Button und haut auf die Werbeunterbrechung, wenn irgendwas passiert. Leider kleine technische Störung oder irgendwie sowas. Aber das ist natürlich trotzdem das, was ein bisschen Dynamik, weil man muss die ja nicht ins Dschungelcamp schicken, die Kandidaten, ne? Aber so dieser professionelle Sermon, über den das ja überhaupt nicht hinausgeht in solchen Diskussionen, genau deshalb gucke ich mir
das ist ja der Punkt, an. Also es verliert ja irgendwie, also die Legitimation davon, dass das im Internet stattfindet, ist für mich, dass es eben auch in terms of der Art und Weise, wie das stattfindet, im Internet stattfindet. Und so ist es halt more of the same, um jetzt mal im Internet denglisch zu bleiben. Mhm. Und also ich verstehe echt nicht diesen Modus operandi, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk da einen Tag legt. Also grundsätzlich bei, es passiert eine Wahl. Oh nein, wir müssen jetzt... wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass möglichst so viel Zeit wie sein kann auf das genau gleich abgewogene Sprechen der verschiedenen Kandidaten gelegt wird, ohne dass wir jetzt eine irgendwie geartete Gewichtung hinstellen. Und dann kann dann eben eine Alice Weidel stehen und 10 Lügen pro Minute rausballern, ohne dass es jemand fact-checkt, ohne dass es jemand unterbricht, ohne dass es, ne, weil es muss, es ist ja Neutralität geboten. Naja, das ist halt die Frage, ob du dich, also was bedeutet Neutralität? Also wenn alle mit den gleichen, Regeln arbeiten, ne? Wenn alle auf dieselbe Art und Weise sozusagen antreten, dann ist es gleich. Aber wenn manche ein ganz anderes Spiel spielen, dann ist es eben
das
nicht wieder neutral.
Das ist ja das große Problem, denke ich, ne? Dass da eben um alles in der Welt Chancengleichheit hergestellt werden muss, wobei eigentlich nur gleiche Startbedingungen gelten sollten. Und wenn ein Kandidat nichts zu sagen hat, dann sollte sich das auch in seiner medialen Präsenz widerspiegeln, dass er eben auch nichts sagt, ne? Und dieses ganze Faktengechecke und diese ganzen Feigenblätter, das interessiert doch kein Schwein. Der Faktencheck, der ist beim Stern oder beim Spiegel oder bei irgendwelchen Zeitungen auch am nächsten Tag hinter einer Paywall, ne? Das interessiert doch kein Schwein.
Also wenn es nicht eine Redaktion gibt, die währenddessen mit Fakten checkt und auf den Buzzer haut, sobald die 5. Lüge gefallen ist und die Person muss dann quasi das Gelände räumen, dann macht das alles keinen Sinn. dann kannst du es auch komplett sein lassen. Stell dir mal vor, die hatten für diese Wahlarena das so angelegt, dass dann noch Weidel und Habeck in den quasi nochmal extra für das Internet befragt werden. Da durfte auch jeder Influencer mal eine Frage stellen. So, und jetzt stell dir vor, Alice Weidel steht da, ich mit eingeblendet in diesem Fenster, sie haut Lügen raus und ich kann nichts dazu sagen. Also in dem konkreten Kontext von Weidels Lügen mit meiner Fresse, in diesem Zusammenhang.
Da kriegst du Pickel im Fernsehen, oder?
Ja, also ich muss sagen, das war
fürchterlich.
Ich war mir dessen nicht bewusst, dass das so eine Situation also für mich auch schwierig ertragbar ist. Verstehe.
Na, das ist natürlich das Problem. Wie ist das eigentlich, du als öffentlich-rechtlicher Gebührensklave? Kriegst du da einen Marschbefehl für so eine Sendung und musst da mitmachen? Oder ist das sozusagen ein Zusatzprojekt für das?
Das sind halt alles liebe Angebote. Deswegen ist es, ich fühle mich auch schon wieder ganz schlecht, dass ich das jetzt hier so, Kritik üben muss, weil natürlich alle, die involviert sind.
Ich finde das gut, dass du da über deine Gefühle diesbezüglich Tacheles redest. Ne? Nur das wird dort natürlich niemanden interessieren, weil von den bewährten Konzepten nicht abgewichen werden soll. Und weder von den Gästen noch von den Sendeverantwortlichen ist da jemand an Überraschungen interessiert.
Ja. Also. Ne? Grundsätzlich, es ist halt eine große Maschine und alle laufen dem Takt der Maschine hinterher. So, ne? Und ob die Maschine jetzt rund läuft oder nicht, spielt keine Rolle, weil sie läuft irgendwie. Und alle schippen halt schön Kohle, damit es weiterläuft und das ist halt ihr Job. Und dann, ne? Und dann gibt man die Schaufel weiter und der nächste schippt Kohle. So, dementsprechend, also alle, die da mitarbeiten, sind ja super lieb und hat ja auch funktioniert und alles, aber das Konzept an und für sich hat halt seine Mängel gehabt und einfach gezeigt, etwas, das nicht funktioniert im Internet, dein Gesicht direkt neben jemanden, der direkt Lügen und Propaganda verbreitet, ohne dass du was dazu sagst. Das geht nicht im Internet. Und das war mir erst in dem Moment bewusst, als es zu spät war, dass dieser Zusammenhang echt problematisch gewesen ist. Man konnte es mir aber ansehen,
Weil dein Nicht-Widersprechen ja ein Statement ist in dem Moment.
Es kam zumindest beim Publikum an, weil ich sehr laut schnaufen musste und mein Gesicht wohl sehr verziehen musste in diesem Zusammenhang. Also zumindest nonverbale Statements waren sehr, sehr deutlich. So, und das, weißt du, ich finde das alles in Ordnung, wenn Kandidaten sich äußern sollen. Und ich finde auch das Konzept gut, dass Person, jetzt um mal die positive Seite zu bringen. Wir machen hier ein Sandwich draus, ein Komplimente-Sandwich. Was ich an dem Konzept gut finde, ist, dass echte Menschen echte Fragen und echte Probleme äußern. Und was sich dabei herausgestellt hat, ist, die Menschen, wenn sie ein echtes, wichtiges Problem von sich aus ihrem Leben nennen, ist es fast nie Migration. Weil Menschen richtige Probleme haben, die sie persönlich betreffen im Alltag, die gelöst werden müssen und die viel, viel dringlicher sind als das. Und das ist auch das, was wir herausgefunden haben für das Projekt, was wir jetzt noch mit dem MDR gemacht haben, was ja am Sonntag online ging, wo jetzt vermutlich auch der zweite Teil draußen ist, wenn dieses Video hier raus, beziehungsweise dieser Podcast hier rauskommt, dass wenn du die Leute fragst, was muss bis 2029 erledigt werden, dann sagt dir keiner, wir müssen jetzt einfach alle, die nicht weiß sind, aus diesem Land abschieben oder sowas. Das ist nicht das, worauf die Leute kommen. Die haben die Frage, wie soll ich dieses Bauprojekt finanzieren oder werden die Preise, die durch die Inflation gestiegen sind, wieder sinken oder so. Das sind die Probleme, die Menschen interessieren. Und die Journalisten und die Medien in diesem Lande haben es nichts Besseres zu tun, als sich auf das Toxischste und Aggressivste einzuschießen, das am Ende des Tages auch die Demokratie am deutlichsten belastet und das als Problem nicht in der Tiefe dann besprochen wird, wie es besprochen werden muss, sondern einfach nur auf die Buzzwords. Ich rede natürlich von Migration, ne, dass das sozusagen zum größten Thema geworden ist, obwohl die Leute im Land sich für sehr viel andere Dinge aus sehr wichtigen Gründen auch viel mehr interessieren.
Das ist ja das, was mich aufregt, ne? Dass die komplette Politiklandschaft um diese 20-30% Wähler herumtanzt, ja, von denen die meisten sowieso komplett verloren sind für in Anführungsstrichen normale Parteien, und dabei halt mindestens 60, wenn nicht 70 oder 80% der anderen Wähler total vergessen, ja, werden. Ne? Also es ist für Leute gefühlt, also ich rede da ja auch mit Menschen drüber, ne? Und es kommen, also fühle ich mich immer total geehrt, kommen ja einige manchmal an und fragen, ey Mike, du bist doch hier immer der Auskenner oder tust wenigstens so, wen kann man denn wählen? Ne? Und schwer zu beantworten, so eine Frage, klar, ne? Man weiß nur, wen man auf jeden Fall nicht wählen kann, aber die Leute haben, die haben mehr Angst davor, dass ihre Kinder mal einen Atomkrieg erleben, als dass Migration den auf die Leber drückt. Also ich rede von diesen anderen 70-80% der Wählerschaft, ne? Und die fühlen sich wirklich maximal frustriert und nicht abgeholt davon, dass nur da ein Tanz um diese Lautsprecher, um diese Krakehler, ne? Insofern ist das Spruchweistum von meiner Oma, was ich immer bringe, das quietschende Rad kriegt das Öl, ne? Ja. Natürlich eine Misere in diesem Zusammenhang.
Ja, ich habe das, ne? Ich habe ja auch dieses Quadruple bei RTL gesehen, was tatsächlich gar nicht so schlecht war, wie ich gedacht hätte. Und
was ist denn der Unterschied zwischen einem Quadruple und einem Quartett?
Ich weiß nicht, sie haben sich für so einen komischen Begriff entschieden. Also das überfordert meine Sprachkenntnis tatsächlich auch. Da ging es dann eben irgendwann um, ich glaube, sozialen Wohnungsbau, und Alice Weidel wollte was dazu sagen, setzte an, und Günther ja auch so, sagen Sie jetzt bloß nicht, das ist auch das liegt jetzt auch wieder an Migration, dass das nicht funktioniert. Also wirklich, es ist erstaunlich, dass Alice Weidel jedes Thema auf Migration dreht und es immer noch Menschen gibt, die sie nicht für völlig umnachtet halten. Also es ist, weißt du, ich denke mir immer so, wenn die Gefahr des Faschismus auf uns zurollt, oder hab mir das immer gedacht, dann ist es durch gefährliche, also ungefährlich wirkende, gefährliche, aalglatte Menschen, die es schaffen, Leute von sich zu überzeugen mit Charisma, mit der Verdrehung von Zusammenhängen, also dass man wirklich drauf reinfallen kann, wenn man nicht super vorbereitet ist. Aber wie man auf eine Alice Weidel reinfallen kann, ist mir völlig unbegreiflich. Also selbst ein Höcke finde ich, ich habe ja dieses Duell mit Vogt gesehen, selbst ein Höcke kommt da überzeugender und charismatischer rüber als Alice Weidel. Und das finde ich krass. Also das finde ich wirklich krass, dass es trotzdem Menschen gibt, die sagen, das ist eine gute, die finde ich sympathisch. Also selbst in meiner eigenen Familie, ja. Also wie ist das möglich? Und dann habe ich die Frage stellen wollen, um vielleicht mal einen Deckel jetzt drauf zu setzen, was sie denn konkret für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Ostdeutschland überlegt hat. Also, ne, weil es gibt ja nur ganz andere Zusammenhänge und speziellen Handlungsbedarf, und schließlich gibt es ja viele im Osten, die jetzt sagen, die AfD, die rettet uns. So. Und man,
die
und
sehen man, uns, die machen, ne, machen
und,
was
und,
für uns.
Und, ja. Und sie denkt so, sie kriegt jetzt diese Frage geschenkt und beantwortet es natürlich wie jede Frage mit denselben Allgemeinplätzen. So, und dann wollte ich meinen Treffer versenken, wo ich dann sagen wollte, sie sehen also keinen, sie haben also keinen spezifischen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es formulieren wollte, also sie haben sich also nicht spezifisch,
keine Konzeption, die Ostdeutschland in Fokus.
Ja, sie haben sich also nicht konkret mit Ostdeutschland auseinandergesetzt, so nach dem Motto. Fällt mir doch tatsächlich die Moderatorin von der ARD ins Wort. Also da bin ich sackig geworden. Quasi live im Fernsehen. Also da musste ich dann tatsächlich auch echt zumal ja jeder sozusagen seine Scheißfrage konkretisieren konnte. Die haben teilweise minutenlang über ein und dieselbe Fragestellung geredet. Und dann bist du schon quasi als Programmpunkt angekündigt für diese Sendung, um dort eine Frage zu stellen. Schmierst dir diese 4 Stunden da in Bart, in der du viel produktiver, viel mehr machen könntest. Quasi als Gentleman's Agreement mit der ARD, weil man ja quasi Teil des Schiffs ist, so. Und dann passiert das. also das ist ja auch für meinen Ruf ist das ja schädlich, weil es jetzt so dastand von wegen, Alice Weidel konnte brillieren, indem sie die Frage beantwortet hat, ohne dass ihr jemand in die Parade gefahren ist. Also es war...
Ja, und das konntest du nicht mehr anbringen.
Nö, man hat mich dann niedergeredet.
Wahnsinn. Also, das ist, ja, also das ist, glaube ich, extrem frustrierend. Das glaube ich. Also diese ganze Form der Diskussion. Was denkst du, wie viel Prozent unentschiedener Wähler bei sowas zugucken? Das ist doch, wen beeinflusst man denn
also
da noch?
Also es gibt wohl noch einiges an unentschiedenen Wählern. Ich glaube aber nicht, dass so ein Gespräch überhaupt irgendjemanden zu irgendwas überzeugt, wovon er noch nicht überzeugt war. Also ich halte diese Formate für völlig nutzlos.
Denke ich auch. Also wenn ich zum Beispiel Friedrich Merz gegen Olaf Scholz oder mit Olaf Scholz sehe, muss man ja mehr sagen. Es war ja da kein Gegeneinander, eher so ein Miteinander. Also da hat Luisa Neubauer schon einen Punkt, wenn sie da bemerkt, dass das Klima dort nicht ein einziges Mal thematisiert
wurde. War jetzt in dieser Wahlarena aber tatsächlich anders. Ne? Also das ist ja der Punkt. Ich finde es gut, wenn normale Menschen, echte Menschen Fragen stellen und nicht irgendwelche Journalisten aus ihrer Journalistenbubble, die sich irgendwelche
Sachen
zusammenreimen, was rein strategisch irgendwie wichtig wäre.
Ist schon klar, aber wenn dann so zwei Platzhirsche dann dort stehen und da sind wir wieder bei Konspirationen und so als Gentleman Agreement sozusagen ein Thema, zu dem beide keine Lösung anbieten
Friedrich
können,
Merz,
einfach außen vor gelassen
Friedrich
wird.
Friedrich Merz hat in dieser Wahlarena gesagt, dass es ein Thema ist, das, wo er sich auch selber an der eigenen Nase fasst, sozusagen, das nicht genug behandelt worden ist.
Dann hat er das aus dem nachrückenden Diskurs aufs Tableau geschrieben.
So, von seinem Wichtigste Team.
Ja, dumm sind die ja nicht.
Pass auf, und das Wichtigste oder das Lustigste, wirklich so einer der lustigsten Momente von Friedrich Merz, es gab einige lustige Friedrich Merz-Momente, also unfreiwillig, war, dass er erzählt hat, dass er viel mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs ist, in Berlin. Aber Friedrich Merz fliegt halt auch 50.000 Kilometer im Jahr mit seinem Flugzeug. ja, also er hat dann versucht, sich als Nahverkehrsmenschen zu framen. Ist natürlich schwierig, wenn man vor allen Dingen...
Na, ist halt nur, weil das KDW in Berlin keine Landebahn hat. Ne? Sonst würde da doch da nicht mit der S-Bahn hinfahren. Nee. ich stelle mir den so Backstage schon so ein bisschen slapstickig vor irgendwie. Also der hat doch da keine Bindung zu den Menschen um ihn herum, oder?
Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, Mike. Ich kann es dir nicht sagen.
Also das ist irgendwie, Mach mal das nächste Thema. Du konntest einen Podcast-Terminwunsch nicht wahrnehmen, weil du Robert Habeck getroffen hast. Kannst du darüber schon
reden? Ja, der Podcast kommt ja jetzt quasi nach dem Release raus, deswegen kann ich das ja sagen. Ich war in Berlin zu einem Aufzeichnungstermin für unser Projekt zur Wahl, in Teil 1 vor allen Dingen junge Menschen befragt haben, nach ihren Hoffnungen, nach ihren Wünschen. Weil wir uns gedacht haben, in diesem ganzen Diskurs gibt es nur Hass, Wut, Abneigung und mit dem Finger auf irgendwie Leute zeigen, wie wäre es mal mit irgendwie positiven Statements und Hoffnungen und vielleicht auch mal das symbolisieren, dass die Menschen in Deutschland auch bereit sind, Sachen anzupacken so und die nächste Generation irgendwie auch weiß, wo sie hin will so und auch konkrete Pläne und Visionen hat für sich, weil das fällt ja komplett unter den Tisch. Ich weiß nicht, also die Generation unter 30, wie viel machen die aus? 15% oder so an Wählern, es ist halt völlig egal. Deswegen redet doch keiner drüber und beschäftigt sich nur mit alten, grantigen Menschen, die grantige, alte Menschenprobleme haben. und ich meine, man merkt das jetzt auch bei dem Video, das hat natürlich keine schlechten Klicks, aber von Viralität weit entfernt. Ja, muss man sagen, wie es ist. Positive Botschaften im Internet, vergiss es einfach. Ja, so, und die Hoffnung ist, meine Hoffnung war grundsätzlich nicht, dass das irgendwen erreicht und irgendwen interessiert. Ja, weil wenn du nicht drauf schreiben kannst, Zerstörung von oder Expose oder whatever, wird's einfach keinen interessieren. Und deswegen sind wir einfach direkt nach Berlin gefahren und haben im Grunde den Politikern der Parteien mit der höchsten Reichweite auf Social Media diese Anforderungen oder diese Wünsche und diese Hoffnung ins Gesicht gedrückt. So, wir haben Robert Habeck, Heidi Reicheneck, Philipp Amthor, Muhannad Al-Halak von der FDP, weil uns Lindner geghostet hat, muss man ganz klar sagen. Also der hat bis zum Tag der Aufzeichnung war die Aussage, alles kein Problem, findet statt, aber wir haben halt nie einen direkten Termin bekommen. Sarah Wagenknecht und hatte ich Robert, ja, und wie gesagt, Robert Habeck, ja, die haben wir mit diesen Wünschen konfrontiert und die haben sich dann dorthin gesetzt und sozusagen eine Live-Reaction unvorbereitet, so wie sie da saßen, auf das gemacht, was die jungen Menschen sich gewünscht haben. Und ich finde, das Ergebnis ist super interessant. Wir haben das natürlich auch diversen AfD-Politikern und Politikerinnen angetragen, ne? Also das finde ich auch schockierend. Also wir haben 20 Anfragen gestellt, 20. Das ist auch völlig unverhältnismäßig zu dem, was wir ansonsten an Kommunikation mit allen anderen Parteien geführt haben. Ja.
Du musst erst mal 20 profilierte AfD-Politiker.
Manche haben wir auch doppelte Anfragen gestellt, ne, weil wir keine Antworten bekommen haben. Wir haben ausschließlich wir haben nur eine einzige direkte Absage bekommen von Beatrix von Storch. Alle anderen haben sich überhaupt nicht gekümmert. Dementsprechend, und das ist so der Punkt, ich hätte das schon gerne gesehen, dass von jeder dieser relevanten Parteien da eine Person da ist und sich sozusagen in diesem selben Kontext auf neutralem Boden irgendwie wiederfindet. Also das ist alleine für die Verhältnismäßigkeit dieses Beitrags wäre das gar nicht schlecht gewesen. Sei es wie es sei, ne? Also Menschlichkeit zeigen und Interesse für junge Menschen ist nicht das Ding der AfD. Wir haben es verstanden. So. Was ich aber krass finde, ist, dass einfach jeder, sogar Philipp Amthor, es schafft, in diesem Beitrag sympathisch rüberzukommen. Und was ich daran gut finde, ist, dass es wirklich ein Beitrag komplett ohne Hass und ohne Abneigung und ohne irgendwelche Spitzfindigkeiten ist. Die Leute haben halt unterschiedliche Positionen, teilweise treffen die auch aufeinander in diesem Video. Philipp Amthor sagt das, dann sagt Heidi Reicheneck das und dann macht Al-Halak irgendwie so einen flapsigen Spruch dazu. Also ich finde die Dynamik super lustig und ich glaube, dass wir quasi dadurch jetzt so einen positiven Beitrag leisten konnten, einfach fürs Feeling. Ich meine, wir sind mitten im fucking Winter. Ich meine, jetzt scheint gerade mal ein bisschen die Sonne, aber bei allen sind die Vitamin-D-Tanks komplett leer, alle sind scheiße drauf.
Ja,
man sieht nur über den großen Teich, wie da ein ganzes Land in Brand gesetzt wird. So, auf der anderen Seite brennt ein anderes Land literally wirklich. Die Stimmung ist einfach komplett am Boden und dass man da natürlich auch Wahlentscheidungen trifft, die möglicherweise im Sommer anders getroffen worden wären, liegt auf der Hand und deswegen dachte ich, wir brauchen mal nochmal ein positives Bild.
Irgendwie. Also ich finde das gut, weil das einen medialen Pluspunkt gibt für Politiker, die, wie soll ich sagen, ein lauteres System haben, sich in Medien zu präsentieren und mit Sachfragen umzugehen, ne? Dass das mal mehr zur Geltung kommt. Für mich zum Beispiel ein Phänomen, wie die Heidi gerade durch die Decke geht, für, sag ich mal, die politischen Verhältnisse, für die sie antritt. Das ist ja jetzt eigentlich von viel chinesischen Krawall-Algorithmus total TikTok geeignet oder so, die Statements und die Art und Weise von Politik, die da gemacht und promotet wird. Bin ich beeindruckt davon, muss ich schon sagen. Genauso bei Amthor. Wenn der irgendwie redet, der hat mittlerweile so ein Level von Authentizität, was man ihm wirklich abnimmt. Ne? Also der, wie soll man sagen, er kommt ja so ein bisschen marottig rüber, ne? So ein kleines bisschen angestaubt seinem Alter gegenüber eigentlich. Also ich glaube, irgendwann gab es mal den Witz, der ist von einer Schülergruppe im Bundestag
vergessen worden
und von Politikern aufgezogen worden, wie so ein Wolfskind. Ja. So kommt der manchmal ein bisschen rüber, aber wirkt trotzdem authentisch und hat immer, wie soll man sagen, die Leitplanken einem normalen politischen Diskurses, ne? Hält das halbwegs ein. Insofern finde ich es ganz gut, dass solche Politiker, die sich so verhalten, mal aus diesem ganzen aus diesem ganzen Krawallsumpf auch auftauchen können in Formaten.
Ja, wobei es ja sowohl für Amthor als auch für Reicheneck ja gilt, dass sie durch krawallige Reden gegen die AfD, wobei Reicheneck hat sich ja eher gegen die CDU gewandt. Also dass krawallige Reden von deren Seite aus ja viral gegangen sind. Das muss man ja auch sagen, Philipp Amthor hat ja sehr stabile Reden gegen die AfD gehalten. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie jetzt gerade seine Haltung bezüglich jetzt auch der Brandmauer ist. Ich denke, er ist da auch auf Merz.
Ich hab nichts gegen krawallige Reden im Bundestag. Also das ist ein Ort, an dem das so stattfinden kann. Ich als großer, nicht Fan, aber wie soll man sagen, Anhänger der Reden von Herbert Wehner und Co. Das kommt ja aus einer Zeit, hat ja eine Tradition, der Bundestag ist ein Ort, wo das stattfinden kann. Ne? Ich sehe das Unlautere eher in der Wahl der medialen Mittel, wo sowas stattfindet. Ne? Eine krawallige Rede im Bundestag, habe ich nichts dagegen.
Da, wie gesagt, das ist der Ort, wo es stattfinden soll, völlig klar.
Ja.
Die Frage ist halt nur, was folgen dann für Taten? Ne, beispielsweise, ich war ja gewillt, Armin Laschet nochmal eine zweite Chance zu geben, weil der auch einige sehr beeindruckende, gute Reden gehalten hat. Hat sich dann aber auch in dieser ganzen Abstimmungsfrage auf Seiten von Merz gestellt, obwohl das ja eigentlich völlig konträr zu dem geht, wofür er politisch sein ganzes Leben stand. Manchmal ist der erste Eindruck auch der richtige Eindruck.
Ja, also diese, wie soll man sagen, du bekommst den Opportunismus eben nicht aus solchen Politikerpersönlichkeiten raus. Ne? Ich weiß nicht, ob Laschet vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Chance wittert in irgendeinem Kabinett oder auf dem Ministerpöstchen oder was weiß ich.
Ich werde mir das auf jeden Fall sehr genau angucken.
Man weiß es nicht.
Er hat mich zum zweiten Mal enttäuscht.
Ja. Ja, na, ist ja so. Also ich bin sehr gefragt, wer irgendwann mal, also erstens auf den Zeitpunkt und zweitens auf den Brutus, auf den, wer der Königsmörder von Friedrich Merz sein wird. Ne? Ob das schon in den Koalitionsverhandlungen oder kurz danach sein wird, ob wir überhaupt einen Kanzler Merz kriegen oder wenn wir einen Kanzler Merz haben sollten, wann dann der Ablösungszeitpunkt der inneren Hyänen der CDU.
Carsten Linnemann hat sich das schon überlegt. Der wird da schon ein Playbook.
Na klar, haben. Aber Linnemann ist da nicht der einzige Faktor. Ne? Da gibt es noch ganz andere Interessengruppen. Wer weiß. Naja, das ist interessant. Kabale und Liebe. Politisches.
Ja, eher Kabale und Liebe.
Naja, Kabale und Hiebe.
Hatte ich eigentlich in diesem Podcast schon erwähnt? Ich glaube nicht, weil wir hatten ja letzte Woche einen kleinen Ausfall. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass Heidi Reicheneck in meinem Nachbardorf aufgewachsen ist?
Nee, hast du nicht erwähnt.
Die ist in Opphausen aufgewachsen.
So, okay, und das ist neben das Nemsdorf. Das ist direkt neben sozusagen. Nemsdorf.
Die haben uns unser Strandbad weggenommen quasi.
Das ist ja fast Imperialismus. Nee,
erstens.
Das Strandbad einfach.
Erstens, und außerdem dachte ich, aus Opphausen kommen ausschließlich Nazis. Das ist sehr interessant.
Okay.
Also logisch, wie immer, ist das Nachbardorf immer das Dorf, das bewohnt wird von geistig Behinderten und von Nazis. So, und wo nur Arschlöcher herkommen. War bis jetzt zumindest meine Haltung. Wir sind uns aber nicht über den Weg gelaufen, weil es liegen ja exakt, glaube ich, 6 Jahre zwischen uns. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Schulform zu Ende war, hat man dann quasi sich aneinander vorbei bewegt. Aber das fand ich super krass, dass aus dieser gottverlassenen Gegend irgendwas kommt und irgendwer irgendwas erreicht hat.
Ja,
so, also zumindest jetzt mal so medial noch. Wie gesagt, die Umfragen sehen für die Linke gerade ganz gut aus. Wird sie ja zeigen, wie sich das dann am Wahlsonntag entwickelt. Aber ich finde das immer sehr faszinierend, wenn man mal aus dem eigenen Umfeld irgendwie jemanden sieht, bei dem irgendwas läuft, weil es ja im südlichen Sachsen-Anhalt sehr selten mal Erfolgsstories gibt. Das, also finde ich positiv erwähnenswert.
Also da muss man, ohne dass man ins Mittelalter zurückgehen muss.
Also vor 1500 Jahren sah es ja ganz gut aus.
Ja, wollte ich gerade sagen. Naja, nee, das finde ich auch cool. Aber so, so ist das eben manchmal. Und dieser psychologische Effekt, dass jetzt in Umfragen die Linke relativ stabil über 5% ist, das ist nicht zu unterschätzen für einen Wählerzuwachs. Ne? Die Leute, eine Selbstwirksamkeit ihrer potenziellen Stimme, also das kann einige Unentschiedene da schon nochmal...
Naja, genau, also dass man davon ausgeht, dass die Stimme nicht verloren ist, sozusagen. Ne? Ja. Also ich meine, das ist jetzt hier, unser Gespräch ist jetzt hier sehr linken positiv. Ich will mich jetzt hier gar nicht hinstellen und sagen, boah, ich bin totaler Fan der Partei. Ja, also es gibt auch genug Punkte, wo ich mit Heidi Reich eine komplett konträrer Haltung bin. Das ist jetzt gerade nur eben das Phänomen und das Thema, in dem wir uns bewegen.
Ich meine, man kann von uns nicht mehr verlangen, als anerkennt über Philipp Amthor zu reden. Das haben wir ja nun, das hätte ich in unserem Podcast zumindest von mir auch nicht erwartet. Aber wenn man ehrlich ist und aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und nur Dogmatismus mal ausblendet, muss man das auch ehrlich so anerkennen. Das ist ja einfach in der Analyse, ist man das ja aus Objektivität schuldig. Genau. Absolut. Ne? Und insofern, die Linke macht gerade vieles richtig und das muss man dann auch mal sagen. Ne? Also, und dass ich nun, keine Ahnung, einen kleinen Spot mit Bodo gedreht habe.
Der war auch lustig.
Erstens fand ich das lustig und zweitens, ich wollte halt einfach sehen, ob der sich wirklich schminken lässt, ob der das
macht. War deine Idee?
Nee. Aber als ich das Konzept gehört habe, und das ist ja mehr oder weniger so eine kleine TikTok-Spielerei, die es da vorher auch schon gab, so das Konzept des Videos, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber als er sich dann wirklich hingesetzt hat und hat sich da facepaint, da habe ich noch mal so ganz kurz geguckt, okay, nicht, dass er sich jetzt von irgendeiner Grauzone-Black-Metal-Band aus Versehen. Ja, stell dir mal vor, da kommentiert dann einer drunter und sagt, oh, das sieht aber so... das sieht schon ein bisschen nach Satanic Warmaster aus oder so, ne? Keine Ahnung, muss ja nicht sein, ne? Und insofern hat man sich dann eher so ein, na, wie soll man sagen, in die Grauzone zwischen Turbo Negro und irgendwelchen Popkultur Black Metal begeben mit dem Make-up, aber fand ich ganz cool. Und der hat halt auch wirklich eiskalt. Der hat keine Ahnung gehabt, wie gut das wieder runtergeht. Ne? Und der hat einen vollen Terminkalender gehabt, noch nach dem Dreh. Ne? Das war am Vormittag. Also habe schon gedacht, da musste er noch mit geschwärzten Augen wie so ein Panda-Bär den Rest des Tages verbringen. Aber es ging dann alles irgendwie. War sehr, sehr lustig.
Der trägt ja.
Hat großen Spaß.
Der trägt ja jetzt auch immer dieses T-Shirt, diesen Hoodie, ne?
Ja,
das,
genau.
Das ist schon echt lustig. Ja. Also ich muss sagen, bei Bodo fällt es mir sehr schwer, den Politiker hinter dem Menschen zu sehen. Also
das stimmt.
Ich bin mir auch dessen sehr bewusst, dass das sehr gefährlich ist, weil man diesen Blick nicht verlieren darf. So, aber es ist fällt mir bei keiner anderen politischen Persönlichkeit so schwer wie bei ihm. So bei Habeck beispielsweise ist der Machtpolitiker immer mit im Raum. Also bei jedem Moment, in jedem Moment, bei jeder Antwort, du merkst halt dieser...
Kannte der dein Habeck-Video oder wusste der Bescheid?
Das Team wusste...
Wurde da gebrieft oder nee?
Das Team kannte das. Sie haben es leider auch nicht verstanden. Er kannte es nicht. Nee. Und als er dann... als ich dann... Ich habe ihn gefragt, da hat es direkt so gemerkt, wenn ich das gewusst hätte. Naja.
Naja gut, aber das ist natürlich immer eine Dysbalance, die man da als Interviewter auch hat, dass derjenige, der einem gegenüber sitzt, tonnenweise mehr über einen weiß als umgedreht. Ne? Das ist ja oft die Situation des Interviewten und so soll es ja auch sein, wenn ein gut vorbereiteter Journalist da reingeht. Aber es ist schon ganz, ganz oft eine schwere Dysbalance, dass man halt nicht genau weiß, wer einem gegenüber sitzt. Und ich habe ja die Kapazitäten, ich habe ja nicht so einen Zeitplan wie Robert Habeck an Interviews und Präsenz. Ich versuche fast jedes Mal, wenn ich ein Interview habe, vorher rauszubekommen, wer das eigentlich ist, was hat er gemacht, wie ist der so drauf, was hört er von
Mucke. Das hilft auf jeden Fall.
Und so weiter, das hilft ungemein.
Ja. Aber ich meine, in einem Interview ist ja kein Gespräch. Wenn du in einem Gespräch mit jemandem bist, ist das natürlich eine Disbalance.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber wenn es wirklich nur ein Interview ist, wobei ja viel... Ne, es viele Podcast-Formate, das sind ja mittlerweile immer mehr und mehr Gespräche, die dann auch geführt werden.
Ja, natürlich, aber Robert Habeck zum Beispiel, ne? wenn du ihm eine Frage stellst, wenn er weiß, okay, jetzt antworte ich gerade mit einer Floskel, die der in seinem Video schon komplett destruiert hat, ne? Das ist ja was anderes, als wenn er dann völlig unbedarft wieder die gleiche Klamotte raus, Allgemeinplatz in der Hand hält und hinlegt. Ne? Das meine ich sowas.
Ja. Ne? Ja, also auf meine Frage in der Wahlarena hat er auch ausweichend geantwortet. Mhm.
Mhm. Ja gut, das ist sein Job als Politiker. Ja, ja. Klar, aber um nochmal auf Bodo zurückzukommen, also mir war das auch wichtig, dass das halt seine Direktkampagne ist für seinen Wahlkreis, in dem ich ja auch Wähler bin, ne? Und gar nicht so sehr für die Linke an sich. Weil einige...
Ach echt? Du bist konkret in dem Wahlkreis?
Es ist ein riesengroßer Wahlkreis. Das ist Erfurt, Weimar, das ist überhaupt kein Problem für Bodo, aber Weimar-Land ist halt die AfD extrem stark, inklusive Apolda, glaube ich. Es ist ein riesengroßer Wahlkreis.
Ach, also
ich hatte jetzt nur auf den Briefwahlunterlagen gesehen, dass er... wie groß dann der Wahlkreis eigentlich ist. Ich hatte von meiner Mutter Briefwahlunterlagen bestellt. Und hab das da gesehen. Ja, also ist schon interessant. Ne? Aber klar, also die Linke gibt es auch genug Kritikpunkte, über die man diskutieren kann. Aber es findet bei so einer Partei wenigstens noch in den Dogmen eines normalen Diskurses statt. Ne? Das ist ja.
Ja, ist jetzt abhängig, wie deine Vermögenssituation ist, ob das im Rahmen eines normalen Diskurses ist. Ne?
Aber du, ganz ehrlich, also wenn du dir da, ich habe mich da auch mit beschäftigt, ob ich guten Gewissens im Moment die Linke wählen kann, aber auch als, ich sag mal, Gutverdiener. Klar.
Vermögenssituation, Mike, Vermögenssituation.
Also Vermögenssituation gibt es bei mir nichts zu holen. Also außer Schafe belästigen war bei meiner Familie in der Vergangenheit nichts los.
Und das ist ja der Punkt, weswegen es mich überrascht, dass nicht jeder Ostdeutsche die Linke wählt, weil das ist ja eine Partei für Menschen ohne Vermögen. Und wir haben hier ja im Großen und Ganzen kein Vermögen.
Absolut.
Deswegen verstehe ich nicht, wenn also am absurdesten natürlich... Leute, die FDP wählen im Osten, das ergibt gar keinen Sinn. Aber die AfD, die ja sich doch auf höhere Vermögen und Einkommen konzentrieren.
Ja.
Aber zumindest geben die ja, zumindest diese Steuergeschenke, die sie da so ausschreiben, auch den aktuell ganz gut Verdienten im Sinne von, was du als normaler Mensch halt verdienen kannst, wenn du nicht schlecht verdienst. Den wollen sie ja theoretisch auch Sachen schenken. Also verstehe ich schon, dass es auch normale Leute abholt, wenn man denen dann halt auch Steuergeschenke gibt. Aber disproportional verdienen natürlich die Vermögenden, also wirklich Vermögenden. Was heißt wirklich, wirklich vermögend? Ne? Also in Ostdeutschland heißt wirklich vermögend 100.000 Euro haben. Ja, in Süddeutschland sind 100.000 Euro, was ist das?
Kannst du eine Null dranhängen, da ist schon eine Million Immobilienvermögen in einer Familie normal, ne?
Pro Person. So, das
ja klar, bei den Grundstückspreisen geht das auch schnell und das sind ja auch keine Leute, die sich reich fühlen an sich. Das ist ja das Problem. Ne, reich sind ja immer die anderen.
Ja, genau.
Selbst wenn du total reich bist, klar. Aber was ich damit sagen wollte, also es gibt keinen Grund wegen Einkommenssteuer Angst vor der Linken zu haben. Ne? Also in den Terms findet das ja nicht statt. Es geht da wirklich um Vermögen.
Aber Mike, die Finanztransaktionssteuer.
Hoffentlich kommt die endlich.
So, und da ist ja der Punkt, das ist ja die einzige Chance, wie du als normaler Mensch ohne Geld irgendwie aus diesem Circle der Armut rauskommst.
Naja, also das ist das, was dir irgendwelche Finfluencer auf TikTok und Instagram erzählen. Ne?
Du kommst
auch mit steuerwirksamen Konzepten, kannst du auch Vermögen aufbauen, das ist schon möglich.
Naja, also wenn jetzt beispielsweise, also ich weiß jetzt nicht konkret, wie hoch der Steuersatz ist, den Sie sich da vorstellen, aber wenn jetzt das Arbeiten des Geldes ähnlich besteuern würde wie das Arbeiten der Arbeit, jetzt habe ich mich selber verwirrt, also wenn... Also ich wäre komplett d'accord, wenn man sagt... Einkommen durch Arbeit geringer besteuern, Einkommen durch Vermögen höher besteuern. Aber es kann nicht beides höher besteuert werden. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber was hat das mit der Finanzmarkttransaktionssteuer zu tun?
Naja, weil das ja eine Besteuerung von Kapitalströmen ist.
Also Finanzmarkttransaktionssteuer meint in erster Linie vor allem Aktienverkäufe und Derivate davon. Genau. Ne? Und da wird von Steuersätzen in den Modellen im 0-Komma-Bereich geredet. Ne? Und da geht es vor allem um Hochfrequenzhandel, wo tonnenschwere Aktienpakete in Bruchteilen von Sekunden mehrmals hin und her gehandelt werden. Das sind ja Dimensionen, die finden ist, für uns das, normale das Menschen klar, aber gar nicht statt. Derjenige, der da einmal im Jahr für 5.000 Euro Aktien bei Mercedes oder irgendwelche ETFs kauft, weil er gerade irgendein Finfluencer-Video gesehen hat, der wird das kaum merken. Ne? Da sind die Gebühren, die du bei deiner Bank oder bei deinem Trader hast, die du dafür bezahlst, höher als die Finanzmarkttransaktionssteuer.
Also wollen sie diese 25% nicht erhöhen?
Ne, das ist ja was anderes. Das ist ja die Abgeltungssteuer. Es geht um eine Mehrwertsteuer bei Aktienverkäufen. Das ist die Finanzmarkttransaktionssteuer.
So, warte, ich will das jetzt mal ganz konkret rausfinden, was das bedeutet. Einen Moment, das muss ich
das
jetzt
ist
mal.
Ja immer das, was ich sage. Wenn du ein Brötchen kaufst, zahlst du dafür mehr Steuern, als wenn du für 100.000 Euro BMW-Aktien orderst?
Ja, wenn Krankenschwestern und Feuerwehrleute mehr als 40% Steuern und Abgaben zahlen, ja, arbeiten sie mit Klassismus, herzlichen Glückwunsch, während Besserverdienende auf Kapitalerträge nur 25% plus Soli abdrücken, ist das ungerecht. Für die Einkünfte aus Dividenden und Zinsgewinn müssen endlich auch Sozialbeiträge gezahlt werden.
Genau.
So.
Das hat in keiner Weise was mit der Finanzmarkttransaktionssteuer zu tun.
Dann ist es nicht das, was ich meine, okay. Aber es geht jetzt ja darum, dass quasi das Geld, das du mit Aktien verdienst, weniger wird.
Verstehe ich.
So. Ja. Und ich finde dieses Argument schwierig zu sagen, wir bleiben bei den Einkommenssteuern oben und dann ziehen wir auch noch die anderen Steuern an und nehmen den Menschen auch wiederum diese Möglichkeit weg, Vermögen aufzubauen, weil das Aufbauen von Vermögen steht ja im konträren Gegensatz zu dem, was sich die Linke vorstellt. Mhm. Und da werde ich einfach nervös, weißt du?
Ja gut, aber das ist ja dann im Prinzip, wenn du Vermögen aufbauen willst mit dem Geld, was du an Einkommenssteuer gespart hast als normaler, ist es ja sozusagen ein Nullsummenspiel, ne? Für denjenigen. Wirklich belastet wird ja eigentlich dadurch dann nur jemand, der ausschließlich sein Geld mit Vermögen aus Dividenden und Beteiligungen und so weiter, was dieser 25% Steuer unterliegt.
Den Punkt habe ich jetzt nicht verstanden, Mike.
Also ich sage, wenn du für, sag ich mal, in Anführungsstrichen Geringverdiener, also Leute, die ihr Lebensunterhalt oder ihren Gewinn, ihren Vermögensaufbau mit ihrer Hände Arbeit oder ihrer Kopfarbeit erwirtschaften und der Einkommenssteuer unterworfen sind von 40% plus X, wenn du die senkst und die mit dem ersparten Geld Vermögen aufbauen, aber auf dieses Vermögen erhöhte Steuer bezahlen, ist das doch für die Leute ein Nullsummenspiel. Die Mehrbelastung würde doch nur bei denen stattfinden, die sowieso nur aus Vermögen ihre Gewinne und Lebensunterhalte beziehen.
Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich besteuere das Einkommen, dann nehme ich das Einkommen, das besteuert wurde, lege das am Kapitalmarkt an. Und dann wird es nochmal mit derselben Menge an Steuern belegt für eine Person, die quasi von Null startet. Weißt du, wir reden ja jetzt hier immer im Sinne von Ostdeutschen. Wir haben ja nicht auf der Bank eine Million liegen, die einfach immer nebenbei mehr Geld produziert. Ne, mein Portfolio ist alleine seit Donald Trump gewählt wurde, muss man einfach so sagen, um 35% gestiegen. Wenn da eine Million gelegen hätte, hätte ich 350.000 Euro einfach in Aktiengewinn plus gemacht, seit Donald fucking Trump gewählt wurde. Habe ich aber nicht. So, logischerweise haben die den Vorteil, die das Geld einfach rumliegen haben, versus die, die es nicht haben. So, und wir müssen jetzt eine Möglichkeit finden, dass die Leute, die nichts liegen haben, die Möglichkeit haben, sich eine Resilienz durch Vermögen aufzubauen. Denn das Problem ist ja, das Allergrößte, was auch zu politischer Instabilität führt, wenn Menschen nicht resilient sein können. Das ist auch ein Treiber der Unzufriedenheit und der Angst hier in Ostdeutschland, weil die Leute im Vergleich zu anderen Teilen der Republik nicht resilient sind für Krisen und in Krisensituationen halt einfach sehen, Scheiße, unser Leben wird hier oder unsere Lebensführung wird bedroht. So, das ist auch was,
verstehe
was
reinfließt. Verstehe ich, ja.
So, und deswegen sind für mich die relevanten Punkte Erbschaftssteuern, Sachen, die konkret eben auf dieses generationale Vermögen abzielen und nicht auf die eigene persönliche Leistung durch das eigene Arbeiten oder durch das eigene Investieren am Kapitalmarkt, durch Dinge, die man sich selbst erarbeitet. So, und da muss irgendwie eine smarte Lösung gefunden werden. Und es kann nicht die Lösung sein, Menschen, die Aktien haben, um Geld damit zu verdienen, das sind Großkapitalisten, Schweine. So, das ist schwierig, ne? Also nur weil ich quasi durch Arbeit und durch Investieren mir ein finanzielles Polster aufbauen muss, zwangsläufig, heißt das nicht, dass ich Teil des Problems bin.
Ja, also aber ich denke, das ist halt ein bisschen naiv, so zu denken, weil dann würdest du für niemanden die Steuern erhöhen können, weil die Gewinne aus irgendwelchen Vermögen, die in Gesellschaften strukturiert sind, diese Gewinne werden ja von den Reichen auch an Holdings abgegeben, die wiederum als Geschäftsführergehalt, als Arbeitseinkommen an die durch das Vermögen Verdienten wieder ausgeschüttet werden. Insofern ist das ja dann auch Arbeitsvermögen. Ne?
Ja, also ich sage ja auch nicht, dass die Steuern aktiv erhöht werden.
Der steueroptimierte Kapitalist, der geht ja nicht zur Bank und hebt sich da seine 10.000 Euro Gewinn ab, sondern das wird an eine Holding ausgezahlt als Geschäftsführergehalt.
Das ist doch der Punkt. Du kannst doch nicht eine Lösung finden, wo du definitiv normale Leute triffst damit und die anderen sich sowieso durchwursteln können.
Ja,
das ist ja das Problem.
Ja, aber die Erkenntnis, der du gerade hinterherhechelst, das ist keine neue. Also kein Geld haben ist immer scheiße. Ne?
Genau.
Ja, absolut. Und also ich, wie gesagt, ne, ich bin ja als alter Salonbolschewist, ich bin ja, also bei solchen Umverteilungsdebatten hast du ja bei mir immer ein offenes Ohr. Aber also das deutsche Steuerrecht gibt genug dafür her, dass man auch als sag ich mal, Normalverdienter sein Geld besser anlegen kann, als da blöd Steuern dafür zu bezahlen. Also das ist
wirklich so. Da musst du mir mal dein Steuerberater rüberschicken, weil mein Steuerberater sagt, das ist so eine andere Dimension, in die man kommen muss, ehe man da irgendwo mal was.
Also bevor da die richtigen Früchte runterhängen, natürlich. Klar, du kannst dir natürlich hier und da mal ein paar Geschäftswagenkilometer gönnen oder einen neuen Computer oder irgendwas, was du sonst an Steuern bezahlt hättest. Klar, das sind so die Vorzüge, die man als kleinerer Unternehmer hat, aber bei den ganz großen Fischen spielt man da natürlich nicht mit. Ne? Dafür sind die Systeme optimiert. Das ist schon klar, aber das ist eine Illusion, der man sich auch nicht hingeben darf. Es ist nur tragisch, wenn man das Level erreicht hat, das zu durchblicken. Ne? Da muss man ja schon ein Stückchen weit oben sein, aber die Erkenntnis, da nie mitspielen zu können, die ist dann schon bitter, klar. Aber deshalb bin ich...
Du musst jährlich, also sobald du in der Lage bist, jährlich Millionen hin und her zu schieben, kannst du da mitspielen, ja, und alle anderen fallen da raus. Deswegen ist ja der Punkt, den ich sehr wichtig finde, es gibt Menschen, die durch Einkommen, durch eigene Arbeit Geld verdienen. Da spielt es gar keine Rolle, wie hoch diese Summe ist. Deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, ja, der Feuerwehrmann ist der Gute und der Geld übrig hat für Aktien, ist der Böse. Das ist halt ein Weltbild, das auch nur populistisch ist.
Das stimmt.
Ja. Alle, die aktiv arbeiten, um ihr Lebensunterhalt zu bestreiten, sind die Guten, und die es nicht tun müssen, sind nicht die Guten. So, Punkt. Das ist meine Welt, und I'm rooting for this. So,
also ich habe dich schon verstanden. Jemand, der arbeitet und auch entsprechend verdient, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, darf nicht nur seinen Lebensunterhalt bestreiten können, sondern muss auch in der Lage sein, seine Zukunft zu sichern. In einer Art und Weise, die ihm keine Sorgen verursacht. Ne? Das ist die Bottomline von dir. Unterschreibe ich völlig, klar.
Deswegen grundsätzlich gesagt, sehr schade, dass Gerhard Baum gestorben ist.
Ja, Gerhard Baum war, also wie soll man sagen, jetzt gibt es solche in der SPD nun wirklich nicht mehr.
FDP.
Was habe ich gesagt? SPD.
SPD.
Sorry, nee, in der FDP. Ne? Das war so der alte Schlag, was weiß ich, das war ja noch so eine Generation von Hans-Dietrich Genscher und so weiter und alter Sidekick von Helmut Schmidt und so diese alte Bundesrepublik. Er hat ja auch in Debatten immer relativ schlaue Sachen beigesteuert, ne? Natürlich immer unterlegt vom alten Kapitalismusdogma der BRD, aber in einer ehrenwerten Weise und bar von diesem Finanzkapitalismus. Insofern war das schon jemand, zu dem man da aufgeschaut hat, und der hat rein persönlich auch Sachen durchleben müssen, wo du schon Eier brauchst, ne? Also die ganze RAF-Zeit und so weiter, war ja, glaube ich, Innenminister auch. Schon je nachdem, ob man da auf ihn auf der guten oder schlechten oder auf der neutralen Seite sieht, aber Fakt ist, der hat schon ein paar Dinger geritten und was geleistet, ne? Also da kann man wirklich nur mit Anerkennung sprechen.
Schon irgendwie auch das Gewissen der FDP und irgendwie so ein krasser Zeitpunkt, eben so diesen Mahner da.
Ja, ist natürlich aber auch jemand gewesen, der manchmal auch ein bisschen in nerviger Weise irgendwie immer was zu irgendwas zu sagen hatte. Ne? Das hat
aber
auch
so sind wir ja auch, Mike.
Natürlich, oder? Klar, aber das hat er auch so ein bisschen von Schmidt Schnauze gehabt. Ne? Insofern haben die beiden, glaube ich, ganz, ganz gut zusammengepasst. Aber es ist natürlich jemand, der Entwicklungslinien, Detailkenntnisse, Anekdoten und so weiter, da ist jetzt ein Schatz verloren gegangen. Ne? Also wenn solche Leute sterben, das ist so rein zeitzeugenmäßig schon immer ein ganz großer Verlust. Absolut.
Naja. So, jetzt haben wir Positives über die Linke gesagt, über die CDU, über die FDP.
Über einen FDP-Politiker möchte ich bitte rausstellen. nicht über die, also, ne, also wie gesagt, die FDP ist für mich einer der Hauptgründe an allem, was scheiße ist in der Bundesrepublik Deutschland. Da war irgendwie immer die FDP ganz vorne mit beteiligt. Ja. Und jemand wie Christian Bambi Lindner, brauchen wir nicht drüber reden.
Jetzt, da wir ja vor der Wahl sind, gib mal deinen Tipp ab. Kommen sie rein oder kommen sie nicht rein?
Die FDP kommt nicht rein. FDP kommt nicht rein. Da ist Wunschdenken. Das ist mein Wunschdenken. Wie gesagt, ist natürlich in dem Bereich von 1-2%, wo es darum geht, aber sie hätten mal wieder eine außerparlamentarische Runde verdient, denke ich.
Ja, ich denke. Ja, also. Ich denke. Hm. Ich fand es gestern ganz lustig. Ich habe eine Dokumentation gesehen, wo es so um die heiße Phase vor der Wahl ging. Und da haben sie Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine begleitet. Hm. Und Reporter fragt Oskar Lafontaine, hätten sie gedacht, dass sie in ihrem Alter nochmal einen Wahlkampf machen würden? Und Oskar Lafontaines Antwort war, also ich wollte eigentlich noch älter werden. interessant. Also den wird man offensichtlich nicht los.
Den wirst du nicht los, der ist wie Herpes, ja. Ja. Also, ne?
Das ist interessant, schon die vierte Partei, die er ruiniert, ne?
Naja, klar. Also das läuft für BSW gerade nicht so. Ne? Also die haben sich, ich glaube, das Hype-Timing war nicht das Richtige. Ne? Dass das eher so auf die ostdeutschen Landtagswahlen gefallen ist und nicht auf die Bundestagswahl, das war schlecht.
Ich glaube, sie hätten sich einfach verweigern müssen.
Ja.
Also wie gesagt, was ich hier in der Heimat gehört habe, war oft dieser Punkt, ja, jetzt haben sie es ja schon wieder verraten, sind schon wieder durch, weil sie paktieren ja mit dem Feind.
Ja.
Ich glaube, das hat Sarah auch gewusst, deswegen hat die das ja versucht, die ganze Zeit zu torpedieren, aber...
Ja, natürlich, aber du kannst ja nicht Politikpunkte wie zum Beispiel in Thüringen mit lauteren und etablierten Politikern sammeln und dann von denen verlangen, dass sie nicht dafür einstehen, was sie versprochen haben, wenn es lautere Persönlichkeiten sind. Das ist ein bisschen das Problem. Ne? Die hätte sich irgendwelche populistischen Durchlauferhitzer hinstellen müssen, die dann ohne Skrupel irgendwelche Sachen medienwirksam vor die Wand fahren lassen. Ne? Und das wäre das Konzept gewesen. Ne?
Ich glaube, nach der Wahl muss irgendjemand Sarah mal in den Arm nehmen und sagen, Sarah, ist gut jetzt.
Komm, schreib ein Buch. Befass dich wieder mit Hegel und Marx und das kannst du wirklich.
Ja. Ich finde auch irgendwie so ein bisschen eine tragische Gestalt der deutschen Politik.
Ja, finde ich auch. Also es hat eine gewisse Tragik, ne? Weil bei allem dem unbestrittenen Intellekt und Talent, was sie hat, hätte man auch unter anderen Vorzeichen urbar und nutzbar zum Wohle des Landes und der Menschen machen können. Ne?
Ja, war ja also viele Jahre eine durchaus produktive Kontraposition, fand ich. Hm. Ja. Naja.
Wird so aber nicht mehr wahrgenommen, weil die Arten von Debatten, die sie damals geführt hat, auf so hohem intellektuellem Niveau und so weiter, das verfängt ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Ne? Insofern hat so diese Marketingberatung, der sie sich da unterzogen hat, ja schon Erfolge gezeitigt, aber dass diese Abwärtsspirale, ich sehe da keinen Impuls mehr, der die BSW dann irgendwie jetzt wieder nach oben bringen kann.
Ja, aber auch der Russland-Diskurs jetzt und mit Frieden schaffen ohne Waffen und so, das ist ja auch kein intellektueller Diskurs mehr, das ist ja nur noch ein emotionaler Diskurs.
Ja.
Und da brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. So, also wenn du in dieser Welt lebst, dann viel Spaß mit deinen Fantasien, aber das bringt ja niemanden weiter.
Nee.
Übrigens, eine Sache, die ich noch erzählen muss.
Ja.
Robert Habeck hat dafür gesorgt, dass ich anderthalb Stunden meines Lebens verloren habe.
Also hat er dich verquasselt und du hast einen Zug verpasst oder was war los?
Nee, Robert Habeck hat mich gefragt, was auf diesem Bild in meinem Hintergrund zu sehen ist für eine Seeschlacht.
Ah, okay. Mhm.
Und Mike, das ist nicht klar. Also das ist so ein...
Da hast du ihm das anderthalb Stunden erklärt.
Nee, ich habe anderthalb Stunden recherchieren müssen, um final rauszufinden, was es ist.
Ach so.
Weil ich wusste das nicht. Ich dachte, es wäre einfach so ein Fantasieszenario.
Ich hätte
einfach
spontan das ein Künstler. Immer Franzosen gegen Spanier.
Nein! Nein! Nein, Mike. Ich dachte, das wäre das Red Ensign. Also auf der linken Seite hast du ja eine komplett rote Fahne. Und ich dachte, das wäre das typische Red Ensign von den Briten. Also die hatten ja eine Aufsplittung in drei Marinebereiche, die blaue Kohorte, die weiße und die rote. Hm. So, das Red Ensign ist sozusagen das berühmteste und wichtigste. Also eine komplett rote Fahne. Hm. Auf der anderen Seite hat man einen weißen Grund und ein blaues Kreuz drüber. Hm. Ich dachte erst, es könnte mit einem Bourbon zusammenhängen. Hm. Das gab es in der Form aber nicht. Es ist auf der anderen Seite ein Zeichen, ein Kommunikationszeichen der Briten gewesen. Also die haben ja quasi noch so Signalfahnen, mit denen sie vom Kommandoschiff aus dann Nachrichten verteilen. Hm, So kann man, ist super, also Flaggensprache super spannend, ist es aber auch nicht. So, und dann habe ich mich reinbegeben in den Bereich Marineflaggen während des Siebenjährigen Kriegs.
Oh.
Und da bin ich in ganz tiefes Rabbit Hole gefallen, super spannend. Also haben schon wieder neurodiverse Traits bei mir gekickt und habe mich dann so durchforstet und bin dann bei der Seeschlacht um Kopenhagen gelandet. Mhm. So, und habe dann festgestellt, Moment, völlig wild, weiße Fahne mit blauem Kreuz ist das russische Kaiserreich.
Ach, okay.
Also Zahnreich. Mhm. So, also es muss eine Konfrontation zwischen den Russen und jemand anders gewesen sein.
Und das ist aber quasi so ein Andreaskreuz oder ist das so ein Finnlandkreuz?
Das ist ein Andreaskreuz.
Okay, ja. Okay, ich weiß
es nicht. Also es ist nicht Finnland.
Nein. Ja, okay.
Nee, also das ist definitiv ein russisches Schiff. Ah, definitiv. Okay. So hundertprozentig. Das ist wirklich ein Volltreffer. Aber das Rote war mir nicht klar, Mike. Es gab nämlich im ganzen 18. Jahrhundert keine einzige Seeschlacht zwischen Großbritannien und Russland. Keine. Es kann also nicht aus dieser Zeit sein. Dann habe ich weitergesucht.
Russisch-Türkischen Krieg?
So, und da hast du jetzt nämlich den Punkt, es ist ein osmanisches Schiff.
Ah, das siehst du.
So, und genau genommen ist es die Seeschlacht bei Sinope, was die letzte Schlacht von hölzernen Segelschiffen ist.
Ah.
Und die erste große Schlacht des Krimkriegs. Also es ist eine Zeitenwende auf mehreren Ebenen. Das ist eigentlich total krass und ich bin sehr froh, dass mich Robert Habeck dazu gezwungen hat, das rauszufinden.
Siehst du, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe nämlich im Staatsarchiv in Gotha, nämlich mal vom Sachsen-Coburg-Gothaischen Diplomatenkorps, die damals in diesem Konflikt zur Friedenslösung verhandelt haben. Da war Sachsen-Coburg und Gotha als relativ neutrales und in den europäischen Adelshäusern hoch angebundenes Haus, ganz oft der diplomatische Vermittler. Also so ähnlich wie die Türkei heute im Ukraine-Krieg oder so.
Ja, siehst du mal.
Krass, ne?
Nicht schlecht.
Aber wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Russisches Kaiserreich, weiße, rote Farbe. Aber die haben ja heute noch auf ihren Kriegsschiffen, die Russen, hat die Nordmeerflotte, haben die nicht so ein Kreuz? Ein blaues Kreuz irgendwie? Ich glaube,
du, bei aktuellen Themen bin ich so drin.
Ja. Aber krass, wie man das so. Hast du da erstmal umgedreht? Bildsuche bei Google einge oder wie fängt man da an?
Ich habe es versucht, mit Google Lens nach den Fahnen zu suchen. Das hat leider nicht, das hat leider nicht funktioniert. Ich musste dann tatsächlich über die Archive zu Siebenjährigen Krieg Flaggen gehen und manche haben sie ja nicht verändert. Also dieses Red Ensign, diese Beflaggung der britischen Schiffe ging ja bis 1850 irgendwie oder 1860. Dementsprechend, das war relativ konstant und auch die Beflaggung der russischen Schiffe. Und da habe ich mich dann einfach rangetastet. Ich habe dann einfach verglichen, was könnte was sein. Und bei den Russen war es dann ziemlich klar. Und dann musste ich einfach nur noch rausfinden, welche Seeschlachten haben in einem Zeitrahmen zwischen 1700 und 1800 oder 1800 sonst was irgendwie existiert, die mit Russland irgendwie in Verbindung stehen konnten. Und dann bin ich einfach über die osmanische Fahne gestolpert und dann war es relativ klar.
Das ist aber auch für jemanden wie dich eine heikle Mission, ne? Weil wenn du da nichts rauskriegst, dann schläfst du auch mal eine Woche nicht gut, gell? Also solche Fragen, die würden mich wach halten, da kann ich nicht...
Mike, es ist kurz vor der Wahl. Ich habe einen Arsch voll zu tun.
Ja.
Und ich habe alles stehen und liegen gelassen und erst mal dieses Thema, also wirklich, es geht mir genauso. Verstehe ich muss total. Das wissen, das ist... Ansonsten drehe ich durch. Aber es ist schön, dass ich das jetzt weiß. Und jetzt bin ich sozusagen noch ein bisschen mehr verbunden mit diesem Bild, das ich eigentlich nur als Symbolbild für den hitzigen Diskurs da im Hintergrund hängen habe. Aber dass es sozusagen so eine mehrfache Zeitenwende ist, ne? Weil Krimkrieg ist ja im Endeffekt dann auch der erste industriell geführte oder auch moderne Krieg und Ende dieser Ära dieser glorreichen
Aufmärsche.
Holzschiffe und genau eben dieser alten Form von Kriegsführung. Spannend, interessant, zumindest für Leute wie mich und vermutlich auch dich. Schön.
Ja, eben, weil einen Podcast-Termin letzte Woche haben wir auch verpasst, weil ich im Panzermuseum Munster mal wieder war.
Ach stimmt, du hast mich ja direkt versetzt, guck mal.
Ich hab dich, das war nur am Ersatz, am von dir angebotenen Ersatztermin konnte ich nicht. Ne?
Also ich war bei Robert und du warst bei, wie heißt er?
Ich will immer Robert Ratz sagen, Ralf Ratz heißt der, weil Robert Ratz ist ein Labelbesitzer, der Olaf Arnalds mit rausgebracht hat und so weiter. Deswegen Ralf Ratz und mit dem konnte ich mich mal ein bisschen länger unterhalten, auch mit seiner Co-Direktorin und so weiter. Das Direktorium ist ja da mit der Julia, ist ja da quasi zwischen Geschäftsführung und sozusagen wissenschaftlicher kuratorischer Führung irgendwie aufgespalten. Und das ist wirklich schon echt beeindruckend, was die aus dem Museum dort gemacht haben, von einem Bildungshort, ne, auch als mit der Online-Power, ne, also als Museum 130.000 Follower auf YouTube zu haben oder so, das sind selbst die deutschen Dickschiffe in der Museumslandschaft, können sowas nicht aufweisen. Und das ist schon aller Ehren wert, wie die
aber man muss sagen, es ist halt auch einfach gerade das Timing, es ist wieder Krieg, ja. Auch diese Rede von J.D. Vance jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also was ja auch zu extremen Kursanstiegen bei Rüstungsaktien und so gesorgt, also das Bewusstsein, dass Europa wieder kriegsfähig werden muss oder kriegstüchtig, wie es Pistorius gesagt hat, ist ja jetzt da. So, und dass wir uns um uns selber kümmern müssen. Also es ist halt auch jetzt, um es mal ganz makaber zu sagen, Zeitgeist.
Ja, gut, klar. Aber da die richtigen Antworten zu geben und Formate anzubieten in Diskussion, das finde ich schon wirklich krass. Ne? Was ja wirklich, brauchen wir auch nicht drum rumreden, ne? Dieses Panzermuseum. Die haben dort die Tigerpanzer, die Pantherpanzer, alles, was im Zweiten Weltkrieg Rang und Namen hatte und Legende ist, haben die da rumstehen. Und das ist schon auch jahrzehntelang eine Pilgerstätte für gewisse Kreise gewesen, ne? Wie man das in, aus deren Sicht dann solcher Kreise das Museum sozusagen auf links gedreht hat und da einen neutralen Diskurs stattfinden lassen kann, ne? Wo auch mal kontrolliert wird, dass du da nicht mit einem Fascho-Shirt reingehen kannst oder irgendwelche extremistischen Sachen da und das auch von linken, in Anführungsstrichen friedensbewegten Kreisen akzeptiert wird im Diskurs, ist schon echt eine große Leistung, die so ein kleines Team, das sind 5 Leute, ne? Andere Heimatmuseen, die haben 16 bis 20 Angestellte oder irgendwas, ne? Das ist schon, hat mich total beeindruckt und die machen echt eine coole Arbeit. Und von Ralf Rath, die Videos kann ich nur empfehlen, muss man sich mal reinziehen bei YouTube, kann man wirklich viel lernen und hochinteressant und vor allem immer mit Respekt vor dem Leben und friedensorientiert. Ne?
Also. Aber was mich und unsere Zuhörer jetzt vermutlich viel mehr interessiert ist, was hast du da gemacht?
In dem Panzermuseum.
Ja.
Das war ein Interview mit Ralf Rath. Da wurde.
Wer hat da jetzt wen interviewt?
Das war wieder von unserem gemeinsamen Freund von der Chemnitzer Freien Presse, vom Kulturteil, organisiert. Mhm. Und da ging es um Popkultur und Panzer und so weiter. Und da hat er einfach mal eine Band, die auch oft mit solchen Bildern arbeitet. Ne? Wir haben ja viele erfolgreiche T-Shirts mit Panzermotiven und so weiter. Bin ja auch ein bekannter Militärtechnik-Freak. Und den Direktor vom Panzermuseum hat zusammengebracht, ne? Sich da einfach drüber zu unterhalten. Und hat mich natürlich auch mit meinem anderen Studiengang, sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte, interessiert, wie man so ein Museum kuratiert, welche Fragen da auftauchen, welche Probleme. Ne? Das ist natürlich restauratorisch oder konservatorisch auch eine ganz andere Frage, jetzt einen Panther-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg zu erhalten oder eine Elfenbein-Intarsien beschmückte Holzkommode in irgendeiner Wunderkammer. Ne? Also war hochinteressant Ergebnis. Werde ich dann nachreichen hier im Podcast. Quellenmäßig.
Ja, also das interessiert mich auf jeden Fall auch. Ich glaube, heute ist der Rahmen rein zeitlich langsam ein bisschen eng.
Aber ich bin auch gespannt, was dann draus entstehen wird, textmäßig, aber war total aber interessant.
Weißt du noch, wie du auf dieses Interesse für Militärtechnik gekommen bist? Also was so der Anfang war?
Also als Kind, wie gesagt, ich bin ja DDR sozialisiert, ne? Das ist ja, denke ich, schon oft hinlänglich thematisiert worden hier.
Mensch, Mike, das wäre mir gar nicht aufgefallen, du.
Und da war natürlich auch in den Institutionen und so weiter so eine gewisse Erziehung und Begeisterung für die Nationale Volksarmee und für die siegreiche Rote Armee und was weiß ich.
Absolut hat dann auch, schon verfangen.
Hat absolut verfangen. Ich habe als Kind auch, wie gesagt, ich habe nicht Bummi oder Frösi oder sowas gelesen. Ich habe die Armee-Rundschau gelesen als Kind.
Was? Das ist, also.
Ja,
also ist so. Du hast, für diese Folge hast du auf jeden Fall dein Einspieler-Zitat gefunden.
Das ist geil. Ja, und dann, natürlich kam aber trotzdem dann in meiner Jugend, ne, was weiß ich, mehr alternative linke Ideologie dazu und da hat sich dann dieses, also da habe ich nicht über Krieg und Frieden nachgedacht in meiner Begeisterung. Als Kind sind das große Autos und das findet man als Kind geil, ne? Als Junge speziell wahrscheinlich, wenn man in solche Klischees denken kann.
Ah, stimmt schon.
Gibt natürlich auch Mädels. Und später, als ich das bewusst betrachtet habe, ich sage in Interviews, wenn ich danach gefragt werde, sage ich immer den Satz, ich denke halt, wenn man in so ein Kanonenrohr guckt, erfährt man mehr über die menschliche Natur, als wenn man, was weiß ich, da 1000 Bücher liest, ne? Weil dieses...
Ist das Kanonenboot-Philosophie?
Kann man vielleicht so nennen,
aber als... Kanonenboot-Diplomatie jetzt Kanonenboot-Philosophie.
Nee, aber als kulturelle Triebkraft des Menschlichen, ne? Ich würde nicht so weit gehen und sagen, der Krieg ist der Vater aller Dinge, wie Heraklit das gesagt hat, ne? Indem man nur Innovationen durch Militärtechnik und durch Kriegsdenken und was weiß ich hat, ne? So wird ja das Zitat oft gebraucht, wenn er sagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge, bedeutet das ja auch, er ist der Vater von Elend, von Verarmung, von Verlust, von Sorgen. Ne? Also genau so ist das. Und das ist für mich eine der Hauptgestaltungskräfte der menschlichen Kultur und Geschichte. Und das ist ja, hast ja gesehen, hast ja auch anderthalb Stunden deines Lebens damit verbracht, eine Schlacht zu recherchieren und ganz viele andere Dinge darüber nebenbei erfahren. So als
das ist Beifang, so eine spannende, ne? Schlacht. Also ich kannte die auch gar nicht. Da sind ja auch schon Dampfschiffe aufgefahren und so. Also, okay. Also super, super spannend. Lass uns nicht. Aber ich finde diesen Ursprung dieser Manie super interessant, weil ich mich selber immer gefragt habe, wo kommt eigentlich meine Manie für Segelschiffe her? In jeder Form. Also im Grunde Holzschiffe mit Segeln dran. So mal ganz grob gesagt. Und ich bin noch nicht so richtig am Grund angekommen, wo das herkommt. Vielleicht liegt es daran, dass ich als kleines Kind mit meinen Eltern schon oft an der See war. Meine erste Manie galt der Titanic, was ja nun kein Holzschiff mit Segeln dran ist.
Nee.
Da war ich 4. Also irgendwie Nautik. Generell irgendwie ist es eher Nautik. Allerdings keine U-Boote. Das ist nicht so mein Ding.
Okay, das ist wieder mein Ding total.
Die ersten Computerspiele, die ich gespielt habe, waren ja so Sachen wie Anno und Patrizier, die ja alle auch irgendwie was mit, erstmal deutsche Spiele, so, das muss ja auch mal gesagt sein, deutsche Spiele.
Jawohl.
mit Schiffen und mit so, ne, also irgendwie so, hat auch irgendwas mit Seefahrt zu tun. Ich mag flämische Malerei, die ja auch vor allen Dingen durch Schiffe auffällt, so, und
Landschaften.
Aber es ist schon Landschaften mit Schiffen drin. Also so Landschaften ohne Schiffe drin, da bin ich dann auch nicht mehr so der Fan von. Also generell alles, was so aus dieser Region und der goldenen Zeit da kommt. Ich habe mich auch mal intensiv für die Niederlande dieser Zeit interessiert, basierend auf diesen Malereien. Ich habe ehrlicherweise noch nicht so richtig verstanden, was der Auslöser dafür ist, muss ich sagen. Aber es ist interessant, wie sich so etwas einstellt und dann einfach nicht mehr weggeht.
Na, vielleicht solltest du mal bei irgendeinem so Hippie-Krauter eine Rückführung machen in ein früheres Leben. Wer weiß, was dabei rauskommt.
Ich weiß noch, wie Doro mir mal erzählt hat, dass sie früher in Dubrovnik eine Hafendirne oder sowas war.
Das finde ich doch aber sympathisch. Ne, dass mal jemand eine Hafendirne war in einem früheren Leben und nicht irgendeine hochgestellte Persönlichkeit. Das waren ja alles nur Grafen und Könige und Hofdamen und Elfen und Zauberer. Nee,
Dirne hat sie nicht gesagt. Irgend so ein ganz einfaches Volk im Hafen von Dubrovnik. Ich weiß jetzt, das hat sie mir vor ein paar Jahren mal im Stream erzählt.
Okay.
Vielleicht sind jetzt hier von unseren Zuhörern, ist ja zufälligerweise jemand dabei, der das damals auch gehört hat. Ich will das jetzt nicht zu despektierlich sagen, aber so.
Also der Hafen von Dubrovnik ist schon hübsch.
Toll, ne? Ganz toll.
Ja.
Ich war ja Gott sei Dank während Corona da und ansonsten niemand. Deswegen war es auch erträglich. Ich glaube, aktuell ist es nicht mehr.
Ja, also wenn da jetzt die Kreuzfahrtschiffe, dürfen da überhaupt noch Kreuzfahrtschiffe ihre Leute abkippen? Irgendwas wurde doch da auch reglementiert oder Gebühren hochgesetzt oder irgendwas.
Für Parkplätze, glaube ich. Weil es gibt in Dubrovnik genau einen Parkplatz, der kostenlos ist. Hinter einem, also zumindest war das vor ein paar Jahren noch so, hinter einem irgendeinem Einkaufsladen. Und wir haben tatsächlich einen Parkplatz, also dort bekommen. Wir haben unser Auto dort hinstellen können für ein paar Tage.
Krass.
So, und jetzt ist es wohl so, irgendwie 150 Euro pro Tag kostet es, dein Auto in Dubrovnik abzustellen. Ja, also wir hatten richtig, richtig großes Glück. Und das war eine sehr kluge Idee, zu der Zeit unterwegs zu sein. Aber Mike, ganz ehrlich, wir sind jetzt so tief drin in Themen, ich möchte zumindest meine Hausaufgabe heute noch
anbringen. Ja, bring mal, ich wollte dich denn gerade danach fragen.
Ich habe nämlich eine so spannende Hausaufgabe für dich vorbereitet, die mich persönlich auch super interessiert und die ich dringend von dir hören möchte nächstes Mal. Deswegen lass mich bitte meine Hausaufgabe vortragen.
Mach es.
Mach es. Danke schon wieder für eine physikalische Hausaufgabe. Das ist das Thema, mit dem ich mich am allerliebsten und am allermeisten auseinandersetze. Ich garantiere für nichts und ich garantiere auch nicht, dass ich es wirklich 100% selber verstanden habe.
Aber also ich dachte, du findest es trotzdem interessant. Das war jetzt nicht als Strafarbeit gedacht.
Nein, interessant ist es schon, aber ich merke immer, wenn es um physikalische Zusammenhänge geht, dass mein Hirn da also ich komme dann an eine Grenze meines Verständnisses.
Ja, aber darum geht mir es ja. Es ist eine Sache, die man nicht sofort versteht, aber deine Fähigkeit, sowas zu erklären. Deswegen gucken ja die Leute deine Videos, weil du Sachen erklären kannst, die sie sonst nicht kapieren.
Aber nicht Physik, Mike. Ja, so.
Mach mal, komm.
Wir gehen jetzt mal wieder, ne, ich komme ja mal von einer historischen Perspektive, wir gehen jetzt erstmal ins erste Drittel so ungefähr des letzten Jahrhunderts. Okay. Ja, so in den 1930er und 1940er Jahren. Da befand sich die Quantenmechanik in einer Phase des rasanten Fortschritts. Hm. Ja, man hatte begonnen mit Wellengleichungen wie der Schrödinger oder
Erzähl
der
Dirac-Gleichung. Erst noch mal ganz kurz, worüber du erzählst, dass die Leute einen Überschuss haben.
Entschuldigung. Ja. Wir reden jetzt über das One Electron Universe, beziehungsweise die Theorie des One Electron Universe.
Okay.
Genau, so. Also, wir sind hier schon ganz drin in der Quantenmechanik, merkt ihr. Ne? Also, einfachstes Thema heute. Und der Punkt ist, ist natürlich schön, wenn man so diese ganzen Teilchen und diese Phänomene so entdeckt oder berechnet zumindest. Hm. Aber man muss ja irgendwie herausfinden, wie hängen die alle miteinander zusammen, wo kommen die her, warum sind die, wie die sind. Hm. Und es gab da viele Theorien, die sich im Nachgang auch als nicht richtig beziehungsweise nicht beweisbar herausgestellt haben. Und über eine solche sehr, sehr interessante Theorie sprechen wir jetzt. In einem so hoch hypothetischen Rahmen, in dem wir uns jetzt befinden, gibt es eben auch Theorien, die wirklich einfach auch fantastische Versuche sind. Also so Gedanken, die man einfach mal thinking outside the box im Endeffekt. Man muss sich ja vorstellen, diese Box, in der wir uns bewegen, ist ja wahnsinnig groß. Mhm. Es gibt 10 hoch 80 Partikel im Universum. Das ist eine 1 mit 80 Nullen. Hm. So. Das sind sehr, 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 sehr viele Elektronen.
Unfassbar, ja.
Und was halt noch krasser ist, ist, dass die ja alle gleich aufgebaut sind.
Hm.
Diese ganzen 10 hoch 80 Teilchen, die Elektronen, also von denen die Elektronen sind, die sind alle gleich aufgebaut. So, und die Antiteilchen sozusagen, die Positronen, auch diese nicht voneinander zu unterscheiden. In Ladung, Masse und Spin sind die identisch. Und erstaunlicherweise sind die eben auch identisch mit den Elektronen, nur eben unabhängig, also ihre Ladung unterscheidet sich. Aber warum?
Genau, so, das ist das, was ich auch verstanden hatte, dass es diese komische Erkenntnis gibt, dass jedes Elektron, was jemals untersucht wurde und untersucht werden wird, nicht zu unterscheiden ist, genau die gleiche Masse, genau die gleiche Spannung, genau die gleiche, ne, also das.
Wie kann es sein, dass es so viel ist, aber alles ist dasselbe, quasi.
Ja, ja.
So. Heute wissen wir, dass es ein Feld gibt, in dem sich Elektronen bewegen, ne, so wie Wellen in einem Pool. Hm. Diese Quantenfeldtheorie sagt, dass es halt Elektronen und Quarks und Positronen gibt, die nicht an sich Teilchen sind, sondern es gibt verschiedene Felder, wie eben das Elektronenfeld. Im frühen 20. Jahrhundert, also da, wo jetzt sozusagen diese Theorie entsteht, gibt es die Theorie noch nicht vom Elektronenfeld. Wir gehen jetzt nach Princeton. So, und in dem Umfeld ist ein sehr aufgeschlossenes, experimentierfreudiges Umfeld, also da hat man viel Thinking outside the box betrieben. In dem Umfeld hatte der Physiker John Archibald Wheeler eine Idee. Und diese Idee ist die, die dann später als One Electron Universe bekannt wird. Er hat die Idee entwickelt, dass es im gesamten Universum eigentlich nur ein einziges Elektron gibt. Und dieses Elektron, das bewegt sich in der Zeit vor und zurück.
Hm.
Und deswegen ist aus unserer Perspektive alles eine Kopie.
Also das ist immer genau gleich in den Messungen oder den Beobachtungen, weil es immer das Gleiche ist.
Genau. Also nochmal, Elektron und Positron sind immer nur ein Teilchen, das in der Zeit vorwärts und rückwärts, deswegen die unterschiedlichen Ladungen, sich bewegt und dadurch eben positiv oder negativ erscheint.
Hm.
So, Wheeler bezog sich auf die mathematische Möglichkeit, also da sind wir, wie gesagt, im hochtheoretischen Bereich, dass ein Elektron in der Zeit rückwärts als quasi als Positron interpretierbar ist. Hm. Und der Ursprung dessen, das stoße ich jetzt hier, also kann ich nur wiederholen, was ich gelesen habe. Mhm. Die Überlegung hatte ihren Ursprung in der Dirac-Gleichung, die das Positron theoretisch vorhersagte und in den Beobachtungen, dass Elektronen und Positronen sehr ähnliche Eigenschaften besitzen. Mhm. So. Richard Feynman, der war zu der Zeit noch nicht bekannt, wie er dann später werden sollte, der bekam einen Anruf. Ich zitiere mal aus der Nobelpreisrede von Feynman von 1965. Eines Tages erhielt ich am graduierten Kolleg in Princeton einen Telefonanruf von Professor Wheeler, in dem er sagte, Feynman, ich weiß, warum alle Elektronen die gleiche Ladung und die gleiche Masse haben. Hm. Also generell interessanter Anruf. er war auch fasziniert von dieser Idee, die Wheeler da hatte. Sie haben darüber diskutiert und fanden eben, dass diese Erklärung sehr elegant wäre, um diese Frage zu lösen. Also ein rückwärts laufendes Elektron, das dann in den Formeln eben als Positron erscheint. Ne? Also wir sind hier auf mathematischer Ebene. Hm. Wie kann man sich das vorstellen? Dieses Zeitreisen der Elektronen funktioniert so, dass das Elektron an sogenannten Weltlinien durch die Raumzeit gezogen wird. Und an der Stelle, ne, wo sich das Gegenwarts- oder das Vergangenheitselektron treffen, da gibt es dann zwei Elektronen. Hm. So. Dann wurde die Quantenfeldtheorie weiterentwickelt, insbesondere die Quantenelektrodynamik. Und die führte dann dazu, dass Teilchen wie Elektronen und Positronen genau beschrieben werden konnten. Und man konnte weitere Eigenschaften in Experimenten bestätigen. Und dabei zeigte sich, dass die Messdaten besser zu einem Modell passen, in dem es sehr viele Elektronen gibt, die sich im Rahmen der bekannten Felder und Wechselwirkung verhalten. Also wie gesagt, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht die Erkenntnis, dass es eben diese Felder gibt. Und damit wurde diese One-Electron-Hypothese immer weniger plausibel. Hm. Rein formal ist sie nicht ausgeschlossen, auch nach wie vor nicht. Aber sie macht keine testbaren Vorhersagen, die über das Standardmodell hinausreichen und erklärt viele Details halt nicht ausreichend genug. Und in dieser Zeitreisensache gibt es ein Problem, denn wenn jetzt zwei negativ geladene Teilchen, also zwei Elektronen aufeinandertreffen, würde Ladung zerstört werden. Und wenn sie sich voneinander wegbewegen würden, würde sich Ladung aufbauen. Das heißt, die Ladung bleibt nicht bestehen bzw. stabil. Das kommt in der Natur aber so nicht vor. Da funktioniert das mit Materie und Antimaterie und die Ladung bleibt bestehen. Deswegen bräuchte es Teilchen, die dafür sorgen, dass die Ladung bestehen bleibt, um die Weiterwanderung der Elektronen zu ermöglichen. Ne? Also die Ladung ist gleich Null, weil sich von einem Positron und einem Elektron das ja quasi gegenseitig aufhebt. Also es sind nicht Elektronen, die aufeinandertreffen, sondern es sind in dem Sinne dann ein Positron und ein Elektron. Weswegen dann die Ladung gleich bleibt und sich die Waage hält. Wenn es genauso viele Positronen, also Antimaterie wie Elektronen, Materie im Universum geben würde, könnte es tatsächlich sein, dass die Elektronen sich in Positronen und dann wieder in Elektronen umwandeln und dann in der Zeit hin und her reisen könnten. Aber Problem, ne, also es wäre rein rechnerisch, wir sind jetzt hier bei der Theorie, es wäre denkbar, es wäre möglich, deswegen kann man nicht sagen, es ist grundsätzlich ausgeschlossen, aber es gibt Fakten, die dazu führen, dass es nicht funktioniert. Und ein weiterer Fakt ist, es gibt sehr, sehr viele Elektronen, aber es gibt sehr, sehr wenig Positronen. Messungen zeigen, dass aus irgendeinem Grund für jede Milliarde Teilchen-Antiteilchenpaare ein zusätzliches Materieteilchen entstanden sein muss. Also es gibt einen klaren Überhang von Elektronen. Ja. Was jetzt nicht, also ne, auf eine Milliarde gibt es ein Elektron mehr, klingt jetzt nicht nach viel, reicht aber aus, um das gesamte Universum, wie wir es kennen, zu bilden. Ein asymmetrischer Prozess in der Frühzeit des Universums muss für dieses Übergewicht gesorgt haben. Die dafür in Frage kommenden Prozesse des Standardsmodells reichen nicht zur Erklärung des Materieüberschusses aus. Fakt ist, es gibt nicht genug Positronen, um Elektronen in der Zeit hin und her reisen zu lassen. Und deshalb stimmt die Theorie nicht. Hm. Heutzutage wird das One Electron Universe als historisches Konzept betrachtet. Das zeigt, wie kreativ manche Physiker in dieser frühen Phase gedacht haben. Also es ist ja auch faszinierend. Da kommen wir auf die Idee, dass ein Teilchen in der Zeit reist.
Ja, und dass es also, nur eins gibt. Ne? Also, ja, und ja, dass es auch das erstmal logisch erscheint. Denn du musst ja überlegen, dass es von allen Atomen, von denen du gerade umgeben bist, soll das gleiche Elektron sein, nur in einer jeweils für das Elektron anderen Zeit, auf dessen Zeitlinie. Ne? Ja. Und ich wollte es halt einfach nur mal, weil diese, auf da drauf zu kommen als Erklärungsmodell, finde ich genial. Ne?
Naja, aus Rechnungen halt. Ja. Ne? Also das sind Gedanken, die dann entstehen, wenn du tatsächlich Formeln verwendest. Hm. Weil ich glaube, so als Gedanken ist das so abstrakt.
Ich glaube schon, dass da am Anfang eine Idee war und dann wurde das errechnet.
Na, ich wäre eher für die Theorie, dass es sich aus den Formeln hat.
Ich kenne Wheeler nicht, keine Ahnung.
Also auf jeden Fall ein spannendes Konzept an den Grenzen meiner geistigen Belastbarkeit. Ich danke dir für diese Hausaufgabe.
Da bin ich ja jetzt gespannt auf die Retourkutsche.
Nein, es ist keine Retourkutsche, es ist eigentlich ein Thema, das dir sehr zu Pass kommen dürfte.
Okay, nämlich?
Und ich frage mich, also ich bin mir nicht mal sicher, ob du das nicht vielleicht sogar kennst. Hast du schon mal von der sogenannten Swing-Revolte gehört?
Die Swing-Revolte? Ich will mich dazu nicht äußern. Ich glaube, ich kann mir denken, was es ist, ja. Okay, naja.
Ganz, 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 ganz spannende Geschichte und lässt sich auch gut für weitere andere Fälle interpretieren.
Ja, neben wissenschaftlichen Themen bei dir verfestigt sich bei dir so ein Muster bei den Hausaufgaben mit Aufständen und so weiter. Oder Kriegen. oder, hatten ja schon Aachener Kaffeekrieg, also zumindest Revolte klingt ja so hier danach irgendwie. Ja.
Naja, ich meine, das passt ja irgendwie auch so zu deinem militaristischen Habitus.
Okay. Habe ich einen militaristischen Habitus?
Hallo, ich musste eine fucking Neutronenbombe erklären.
Ja, das ist ja auch eher als wissenschaftliche Leistung irgendwie zu sehen. Ja, was steht denn jetzt bei dir kommende Woche an? Was hast du für Termine? Also du hast ja einige Projekte, die bei Versendung dieses Podcastes dann schon spruchreif sind, schon beschrieben. Ja.
Also es werden ein paar Pressetermine tatsächlich auf mich zukommen. Ich bin am Montag nach der Wahl im FAZ-Podcast zu Gast beispielsweise.
Ah, okay. Als Analyst sozusagen? Oder?
Offenbar, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Und ich denke, da kommen noch ein paar Termine dazu. Ich bin so ein bisschen on hold diesbezüglich, weil ja unser Projekt in dem Moment noch nicht final gedroppt ist und die ganzen Pressemitteilungen jetzt raus sind und wir natürlich noch nicht wissen, was jetzt da noch kommt oder ob das wieder im Sand versackt. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen abhängig von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, das Projekt zu unterstützen, indem sie es einfach mit ihrem Umfeld teilen, weil am Ende des Tages ist das halt dadurch, dass es nicht aggressiv auf Skandal und so ausgelegt ist, nichts, was sich von alleine propelled.
Ne?
Das muss, okay.
Was für ein Wort.
Das muss von den Menschen da draußen ein bisschen aus Eigeninteresse geteilt und unterstützt werden. Leider Gottes. Ja, deswegen muss ich hier so bittstellermäßig erscheinen.
Ah, das ist doch aller Ehren wert. Das ist doch aller
und
Ehren wert.
Mike, wie schaut es bei dir aus? Was?
Ja, ach, ich habe jetzt häng knietief im Layout für die neue Platte. Ne? Solche Arbeiten liegen an, Videodrehs werden geplant. Unter anderem ein Videodreh unter freiem Himmel mit Performance-Elementen, wo ich dann im März sehr auf den Wetterbericht gucken werde, was für Klamotten. Vielleicht sehe ich im Video noch fetter aus, weil ich 5 Unterhosen anhabe, weil es arschkalt ist. Ich weiß es noch nicht. Es sind immer so Sachen, ich habe irgendwie noch nie ein Video im Sommer Sonnenschein gedreht. Irgendwie ist es.
Ja, ihr müsst ja auch ernst gucken dabei. Das geht ja auch.
Nee, aber man macht das natürlich auch immer, wenn gerade nicht Festivalsaison ist oder irgendwas, ne? Wenn die Leute irgendwas draußen, sondern so Videodrehzeit ist ganz oft im Winter. Deshalb fliegen ja auch viele für Werbespots und so weiter nach Südafrika oder für Videodrehs. Irgendwelche größeren Acts gibt es ja auch, aber in der Preisklasse sind wir natürlich nicht unterwegs. Ja, das liegt an, auf jeden Fall. Bin gespannt. Wirst du Briefwahl machen oder gehst du ins Wahllokal?
Ich gebe mir das total, wie sagen das die jungen Leute, Raw Dogging das Wahlergebnis.
Raw Dogging das Wahlergebnis, okay.
Naja, also dass ich es mir halt einfach ganz klassisch und ohne Filter gebe.
Fett, quasi eine politische Rough-Handle-Zigarre.
Das gehört einfach dazu, ins Wahllokal zu gehen. Ich finde, das ist irgendwie so ein, das ist was Rituelles. Das habe ich mit meinen Eltern schon gemacht, auch wo ich noch klein war. So, das gehört irgendwie zum demokratischen Prozess dazu. Ohne dieses Erlebnis war das nicht so, finde ich. Also man muss schon irgendwie...
Ja, also ohne Wahlhelfer, die ganze Zeit auf Grundschulschülerstuhlen an Bänken auf einen warten und so ein bisschen öffentliche Schulen-Mief oder so, braucht man da schon. Ne? Und die... Ich freue mich auch schon wieder drauf, da mit Jogginghose und Metal-Shot aufzukreuzen, während da am Sonntagnachmittag die rausgeputzte Dorfbevölkerung...
Ja, also ich ziehe auf jeden Fall mein Sonntagsornat an, ne? Das ist völlig klar.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist mir übrigens total peinlich, als ich mit Bodo, du weißt ja, wie der... wie belesen und intellektuell behendet er ist. Da ging es um irgendeine Faschingsmütze, die da bei ihm rumlag und jemand wollte die wegräumen. Und ich habe gesagt, nee, das gehört zum Ordinariat statt Ornat. Das ist mir, ich weiß gar nicht, ob er es gemerkt hat, aber wahrscheinlich hat er so, er hat's dann nicht mir gegenüber bemerkt, aber dann habe ich hinterher drüber nachgedacht, wie kann man ein Wort so blöd verballhornen? Das ist so wirklich der Gipfel des Halbwissens, ein Wort so ähnlich auszusprechen, wenn man klug scheißen will. Ne? War mir sehr, sehr peinlich.
Aber es ist schön, dass auch du noch solche Momente hast, weil mir passieren solche Momente auch immer noch. Wir sind alle fehlbar, selbst Mike Weichert.
Apropos fehlbar, mein Kundenservice.
Mike, ich fürchte, dafür habe ich heute leider keine Zeit mehr.
Okay, dann müssen wir uns das nächste Mal wieder in eine Dysbalance begeben.
Ich fürchte, weil also mit Blick auf meinen Plan habe ich jetzt ganz ignorant und auf nur mich bezogen meine Hausaufgabe durchgeballert.
Nee, du, wenn wir drüber geredet hätten, hätte ich auch gesagt, mach deine Hausaufgabe. Ist jetzt nicht alles gut. Soll ich dann das zum nächsten Mal eine Hausaufgabe und einen Kundenservice machen?
Klar.
Oder machst du einen Kundenservice und ich mache meine Hausaufgabe?
Ja, und dann fällt dein Kundenservice weg, oder?
Nee, dann mache ich mit denen das übernächste Mal, das ist doch kein Problem.
Also ich bin ganz ehrlich, meine nächste Woche wird echt stressig. Ich wäre jetzt nicht traurig, wenn ich jetzt gerade mal
gut,
die nächste Woche
nichts
machen
muss. Du bist da ja in Vorleistung gegangen, du hast auch schon mal beides gemacht, also mache ich das auch, kein Problem. Na, machen wir so.
Na, und vielleicht verschwatzen wir uns ja nächste Woche wieder. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass wir uns nächste Woche verschwatzen, Mike?
Sehr wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Von daher,
das ist ja
Hauptsache,
das
wir hören was zur Swing-Revolte.
Alles klar. Wirst du hören.
Fantastisch.
Gut, dann.
Mike, dann Hals- und Beinbruch für Sonntag.
Ja, dir auch. Ne? Sei tapfer und gib da ordentlich Gas und lass dich nicht marginalisieren medial. So wie bei der bösen ARD-Moderatorin.
Gut. Die böse ARD-Moderatorin. Nein, die Moderatorin war sehr lieb, aber wie gesagt, das Konzept.
Ja, gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Also da bin ich sackig geworden.